Hannes Zwetschke heute am Apparat mit
Thomas Bachmann.
Ich freue mich, Thomas.
Hi.
Jetzt kommst du eigentlich ja als, ich würde jetzt mal sagen, als Tanzschulenbetreiber zu mir und bist auch gleich direkt als MEC-Hilfrettungsprofi in den Einsatz gekommen, weil ich habe es gerade geschafft, 20 Sekunden vorm Live-Gehen dieses Glas Wasser vollständig in mein MacBook reinzuschütten.
Naja, zumindest ist das Schlimmste hinter uns, oder?
Genau. Jetzt kannst du nur noch aufwärts gehen. Thomas hat ja gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Jetzt bin ich auch ein bisschen, jetzt sind wir beide gut auf Betriebstemperatur für heute.
Läuft.
Thomas, wir sind ja im Kontakt. Also ja, wir waren auch schon mal tanzen bei euch. Der Thomas betreibt in Augsburg den Hepcat Club oder Club oder wie man das dann auch immer sagt.
Club.
Und so kennen wir uns entfernt und dann haben wir uns irgendwie in den Socials wiedergefunden und dann schreibst du mir, hey, ich hätte voll Bock auf den Podcast. Und da war ich kurz anbunden und habe gesagt, magst du kurz die Bewerbung ausfüllen, weil dann geht es nicht schief.
Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin ein bisschen ein Fan von dir.
Okay.
Also es war schon ganz cool, weil du warst bei uns im Kurs und ich glaube, ich habe den Kurs den nur vertreten. Das war ja nicht mein Kurs.
Beim ersten Mal.
Wo
Kurs
du bewusst,
du hast Vertretung gemacht.
Genau. Und es gibt halt so Leute im Kurs, die bleiben dir einfach im Gedächtnis. Hm. Und dann habe ich dich irgendwann auf Social und was du auch noch gemacht hast, wegen, das war halt auch ein Touchpoint so ein bisschen mit dir wieder. Du hast irgendwann uns verlinkt in der Story, weil da war ein Sixt-Auto vor der Tür gestanden.
Ja.
Und war die Tür so, dass du quasi Sixt gelesen hast, hast du 5, 6, 7, 8 dazu
genau beschrieben,
hast uns verlinkt. Und ich fand es total geil, weil ich mag einfach Menschen, die ein bisschen Scheiß im Hirn haben, aber positiv sind. Und so würde ich dich jetzt mal
voll
beschreiben.
Das muss ich dazu sagen, also wir waren, was haben wir gemacht? West Coast oder was war es für ein Kurs?
Lindy Hop, oder?
Lindy Hop. Leute, falls ihr uns übrigens mal zwischendurch nicht seht, dann macht das MacBook quasi den Anschluss aus wegen Flüssigkeit entdeckt im Gerät. Lindy Hop und dann zählt man halt immer 5, 6, 7, 8. So, und da war ein Umzugswagen direkt unten vor unserer Wohnung standen und da war dieses Sixt-Logo abgedeckt, Sixt.
Ja.
So war der Game.
Dann bist du halt nochmal mehr im Gedächtnis geblieben und irgendwann habe ich dich auf Instagram entdeckt und ich finde halt das wirst du jetzt öfter hören, aber ich finde deine Art auf Social Media sein unglaublich sympathisch und obwohl ich keine Agentur habe, höre ich es mir unglaublich gerne an. Also es ist so, ich sag mal, das ist ein typisches Beispiel von 80% von deinem Content sind wahrscheinlich für mich jetzt in meinem Unternehmen nicht relevant,
ja, aber
unglaublich spannend. Deswegen, ach,
Mist. Aber schon spannend ist, ich meine, die sich alles anhören, Touchpoints, weil das werdet ihr als Tanzschule ja auch haben. Es geht ja immer um maximal für die Touchpoints und das muss man dazu sagen, das macht ihr ja auch sehr, sehr gut. Zum Beispiel auf Sommernächten gibt es eine Hepcat Club Bühne. Es finden immer wieder Sachen statt. Man tanzen, Emotionen, das muss man halt erleben. Ne? Und das ist ja auch sehr, sehr schlau gemacht. Was übrigens auch spannend ist, weil ich glaube, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, die meisten Leute draußen haben das Gefühl, und ich weiß jetzt gar nicht, ob es für dich als Betreiber so gut ist, aber ich glaube, dass es für eure Marke schon gut ist, dass es so eine, es ist eine Community, das ist es ja eh. Aber es hat schon fast einen Vereinstouch. Wir waren ja dann, und das weiß ich auch gar nicht, ob es auch bis zu dir gekommen ist, aber wir tanzen nicht mehr bei euch, weil wir waren dann am Schluss nicht zufrieden und haben dann aber auch ein Feedback gegeben quasi. Und das fand ich aber auch total stark. Wir haben dann eine gute Antwort gekriegt und es wurde so wertschätzend beantwortet. Weil ganz oft, sage ich auch immer so, Google-Bewertungen beantworten, das ist das Allerwichtigste, was es gibt.
Ja.
So, ne? Und habt ihr so einen, glaubst du, einen Betriebsleiter oder was nicht, wie ihr es nennt?
Der Christoph, ja,
genau.
Quasi ein Standortleiter ist, ja.
Genau. Und der ist dann aber da auch voll drauf eingegangen und so, ja, hey, und das finde ich auch immer wichtig, so, ich meine, überall läuft mal was schief, ne, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, bei euch ist es ja sehr gebunden an die Leute, die dann die Kurse machen, aber dann finde ich immer zwei Dinge wichtig, dass man Feedback gibt und nicht bloß immer Ein-Sterne-Bewertungen, sondern ich schreibe zum Beispiel auch viele Mails und sage, das war voll geil und dass man dann aber auch Feedback beantwortet und halt überlegt, da geht es wahrscheinlich allen ähnlich wie mir, Kritikfähigkeit ist das nicht unbedingt Grund vorhanden, so, aber dass man dann schon mal 1-2 Tage überlegt und sagt, Mensch, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, wenn man so eine Tanzstudio aufmacht, das ist ja wild, oder? Das ist ein wilder Ritt.
Ich denke halt, dass egal was du machst, keiner ist perfekt von Anfang an und wir wollen halt auch besser werden. Deswegen, also wir nehmen ja Feedback, wenn es konstruktiv ist, gerne an. Also wenn jemand einfach nur schreibt, hey, scheiße, was soll
dann
ich
denn machen? Dann passt.
Genau, aber wenn das konstruktives Feedback ist, dann nehmen wir das ja gerne an. Also muss ich auch dazu sagen, es gibt ja ganz viele Sachen bei uns. Also ich komme halt aus dem Tanzen raus und ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Gastronomie. Nie gehabt. Ich habe auch keine klassische Tanzlehrerausbildung gemacht, sondern ich habe eine Bühnentänzerausbildung gemacht. Das heißt mit Ballett, Jazz, Modern, Hip-Hop und die ganzen Sachen. Aber da ist es nicht dabei, wie betreibt man eine Tanzschule. Das heißt, ganz viele Sachen sind wir halt wie die Jungfrau zu Kinder gekommen und mussten das erstmal lernen. Und ich glaube, das Mindset haben wir halt immer noch, dass wir alle sagen, hey, wir müssen das erstmal lernen. Also wir haben auch jetzt mittlerweile haben wir einen, der kommt aus einer ganz klassischen Tanzschule raus, der das auch wirklich gelernt hat. Ansonsten sind wir alles Leute, die einfach Bock auf die Sache haben und das irgendwie lernen mussten.
Aber auch geil.
Aber deswegen ist da auch kein, ja, wir haben die weißen Löffel gefressen, weil haben wir halt einfach nicht.
Aber das finde ich eben das Spannende, das wollte ich damit sagen, ich biege ja immer ein bisschen ab, gell. Es hatte die Anmutung, wie wenn es eine Community, wie wenn es ein Verein ist. Und dann hat meine Freundin noch gesagt, ja, hey, aber schau mal, das ist doch ein Verein und so, da kannst du jetzt dann nicht so harte Kritik schreiben. Und dann habe ich so gesagt, nee, es ist eine GmbH, es ist einfach eine Firma. Und dann war sie völlig überrascht, dass es eine Firma ist so. Und das ist aber, glaube ich, gut. Weißt du, das ist eine Errungenschaft, das ist jetzt gar nicht schlecht, sondern das ist eigentlich gut, weil die Leute gehen hin wegen Freude, die gehen hin und das macht ja auch eine gewisse Bindung. Ich meine, auch No-Shows werden bei euch ein Thema sein, wie in jedem Fitnessstudio. Du brauchst No-Shows heute, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, das beste Geschäft ist ein Jochen Schweizer, der eine No-Show-Quote, glaube ich, irgendwo von 38% hat. Jeder hat so einen Gutschein in der Schublade, jeder hat schon mal einen eingelöst. Aber jede Tanzschule, jeder, der Kurse anbietet, Yoga, jedes Fitnessstudio braucht eine gewisse Quote an No-Shows, weil es sich sonst meistens gar nicht trägt, wenn alle immer kommen würden.
Tatsächlich, ich sehe das anders.
Okay.
Also ich will eigentlich, dass die Leute zu uns kommen. Das ist auch, wenn du bei uns wenn du unsere Preisstruktur anschaust, je öfter du zu uns kommst, desto günstiger wird es auch. Mhm. Also das Teuerste, was du eigentlich machen kannst bei uns, ist, dass du hin und wieder nur kommst und so Drop-In-mäßig und so weiter. Dann kannst du einen Kurs-Abo nehmen, wo du einmal die Woche kommen kannst und danach gibt es eigentlich gleich das Club-Abo.
Ah.
Und das heißt, komm so oft du willst, mach so viel du willst.
Und wir haben es, also Flatrate.
Flatrate. Einfach wie im Fitnessstudio Flatrate. Du kannst 6 Abende die Woche, 7 Abende die Woche kommen, vollkommen egal. Du kannst einfach alles machen. Wir haben es mal ausgerechnet bei einem, der war Student damals, das heißt, er hat das vergünstigt bekommen und kam, glaube ich, zu, ich weiß nicht, 17, 18 Kursen die Woche. Und der hat halt irgendwie um 1 bis 2 Euro pro Kursstunde gezahlt, was halt einfach ein Witz ist.
Was?
Aber wir wollen das ja auch haben, weil wir wollen ja die Leute haben, die wirklich Bock drauf haben, die es cool finden, weil die sind ja auch, also wenn man es mal aus Marketing-Sicht drauf sieht, das sind Multiplikatoren nach draußen. Also
klar, dieser,
die Leute,
schau es an,
die eine Leidenschaft haben dafür. Und deswegen, also ich bin gar nicht so scharf auf die No-Shows, weil die kommen rein, die machen ein halbes Jahr lang richtig, geben Gas. Und dann nach einem halben Jahr hören sie auf, dann zahlen sie mir noch ein Jahr lang den Beitrag weiter und nach einem Jahr sind sie aber weg. Mir ist jemand, der über 5 Jahre kommt und da Spaß dran hat und bei unserer Community ist und sich integriert und auf die Partys kommt, ist mir 1000-mal lieber, wie jemand, der nicht kommt. Also ich stelle lieber noch einen Tanzlehrer mehr ein und miete noch einen Raum an und werde die größte Tanzschule der Welt von mir aus, anstatt dass ich lauter Leute habe, die Beitrag zahlen, aber nicht kommen. Also
okay.
Wir wollen eigentlich, ja, ich werde lieber größer.
Ja.
Also ich bin auch nicht so krass geldmotiviert, sondern wir machen es halt wirklich alle für die Sache. Deswegen mir ist lieber, ich habe 100% von Leute, die auftauchen und einfach Spaß dran haben.
Schau mal, was ich zum Beispiel auch glaube, das machen viele in meinem Inner Circle, der dauert 6 Monate. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist und das spielt eigentlich auf das gleiche Ding ein. Weil wenn die Leute irgendwann, das kennen wir alle aus Abos, jetzt zahlst du das Abo, denkst du so, er will es eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich vergessen, es zu kündigen.
Ja. Yeah.
Monat 2, Monat 3, Monat 4. Und dann schiebe ich es aber auf diese Dienstleistung oder bei euch auf die Tanzschule. Ja, das war ja ein Scheiß, weil ich das 3 Monate selber, weil ich selber zu faul war, das zu kündigen.
Ja.
Und ich merke das auch so, wenn das ein fester Rahmen ist und es sich nicht totläuft. So, und ich glaube, das befeuert das, wenn du das so befeuerst und dann man da auch sagt, hey, es ist doch schön, dahin zu gehen und so. Das muss man auch dazu sagen. Also finde ich auch fürs Business spannend zu lernen. Also ich mache ja auch alle Dinge so, wie es ich für richtig halte. Und das spürt man bei euch auch so. Also auch mit den Partys, das ist jetzt nichts. Es gibt quasi die Kurse, ne? Es gibt die ganzen Veranstaltungen, die jetzt mal in einem Timetable drin sind. Und dann gibt es halt zusätzlich Partys, spielt eine Band und so. Und man hatte da nie das Gefühl, dass das eine Verkaufsveranstaltung ist. Und das ist wirklich Community. Das ist ein schönen Ort schaffen.
Ich habe halt keinen Bock zum Verkaufen. Also ich kann es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es unglaublich schwierig, also der Grund, warum das Ding Hepcat Club heißt und ich Tanzschule Thomas Bachmann, ist ja auch, weil es mir viel leichter fällt zu sagen, komm zum Hepcat Club, anstatt komm zu mir. Also ich bin einfach kein Verkäufer. Und das wollen wir auch nicht. Also wir zum Beispiel bei uns laufen die meisten Partys als Pay-What-You-Can-Partys. Das heißt, wir schreiben dann quasi vor ein schwarzes Brett und sagen, okay, die Party würde normalerweise mit Live-Musik 10 Euro kosten pro Person. Wenn ihr nicht viel habt, ein 5er, wenn ihr geben würdet, wäre cool. Wenn ihr 15 gebt, dann subventioniert jemanden mit, der weniger geben kann. Und ich habe dann manchmal Leute, die sagen, hey du, ich bin Unternehmer, ich schmeiße einen Fuffi rein. Und dann habe ich manchmal Studenten, die einen Euro reinschmeißen, weil sie nicht mehr geben können. Und das soll sie auch so ein bisschen sein bei uns. Also ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dieses Verkaufen. Und wir machen ja zum Beispiel auch, oder was mir eigentlich wichtig ist, wir geben uns extrem viel Mühe bei allem, was wir machen, zu overdelivern. Also zum Beispiel, wenn ich sage, normale Tanzschulen haben, was weiß ich, 36, 38 Wochen im Jahr Kurse. Wir garantieren in unserem Abo 40 Wochen im Jahr Kurs und machen realistisch, ich glaube, Minimum 46, eher 48 Wochen im Jahr. Also ich glaube, wir haben in Weihnachten 2 Wochen zu und wir haben im Sommer 2 Wochen zu. Ansonsten gibt es immer Kursprogramm dafür, weil ich einfach nie quasi auf ein Minimum fahren möchte. Ich will eigentlich immer mehr geben an die Leute, weil ich glaube, das kommt auch zurück.
Ja, witzig. Also da bin ich einerseits voll deiner Meinung, andererseits nicht. Ich glaube immer an die durchgängige Customer Journey, also dass ich von vorne und das merke ich schon auch in Kundenprojekten, underdelivern und overdelivern sind meines Erachtens Gift. Also, und das ist aber ganz schwer natürlich auch diese Customer Journey genauso zu
Ja.
fahren. Aber das ist ja das, was wir auch bei Kunden machen. Wir gehen da wirklich rein, Kickoff-Workshop, machen Praktikum und verstehen den Laden. Und das große Thema ist gerade Employer Branding, Stellenanzeigen,
Ja.
wo es ganz oft nicht funktioniert, wo nur Scheiße drin steht und dann kommst du in den Laden und dann
Ja.
beißt sich ja die Katze selber in den Schwanz. Am Ende des Tages stellen die ganz viele Leute ein, die passen dann alle zum Unternehmen, weil sie was ganz was anderes gesucht haben, als die da ausgesendet haben. Und da würde ich widersprechen. Also da würde ich sagen, wäre es gut, das alles zu sehen vorher, weil es ja auch ein starkes Angebot ist, ne? Weil das ja genau ein USP einer anderen Tanzschule gegenüber sein kann. Aber an dieses, und das würde mich nochmal interessieren, an dieses Pay-What-You-Can-Modell, glaube ich ja voll, Vollgas, sehe ich auch Community Day, wie viele Leute dann Ticket einfach gekauft haben, weil sie es unterstützen wollten und die dann gesagt haben, ey, ich habe das vor 6 Monaten gekauft, ich kann da jetzt nicht, weil es eine Hochzeit ist, ne, irgendwas, schenkt das Ticket weiter oder nimm es einfach, dass der Community Day geiler wird und an solche Dinge glaube ich voll. Wenn du jetzt schaust, so im Mittel kommen 100 Leute zur Party, kommt mehr raus oder deckt sich's oder funktioniert's?
Es deckt sich immer und meistens kommen wir raus.
Ja, sag's glaube ich 100%.
Das Ding ist halt auch das, wenn du sagst, bei einem Pay-What-You-Can-Konzept kommen 100 Leute zur Party, wenn ich den Preis draufschreibe und sage, das kostet's, dann kommen halt die 100 das gar nicht.
Genau.
Dann hast du gar keine Chance, dann wird die Party auch schlechter. Das ist also wie, zum Beispiel, wir geben auch super günstige Preise für Studenten raus, weil ich sage halt, dass bei uns die Studenten bringen halt meistens eine coole Stimmung. Also die Studenten haben nicht die Kohle, aber die bringen eine coole Stimmung und alle wollen eine coole Stimmung haben. Und deswegen ist es halt auch sinnvoll, viele Studenten, viele junge Leute bei sich zu haben und alle bei sich zu haben, damit im Großen und Ganzen die Party an sich besser wird. Wenn ich nur die Kohle haben, ist okay, aber dann ist die Party bei weitem nicht so bunt und nicht so spannend.
Ich glaube, diese Diversität macht es bei euch auch aus. Also das fand ich schon wirklich also beeindruckend. Also das war wirklich, jetzt gehst du da hin zu so einem Kurs, ne? Hat man immer, ich glaube, das ist auch ganz spannend, so man hat ja immer Gruppendynamik, ne? Lernt man beim Ausbilderschein und merkt man in Unternehmen auch ganz viel. Aber in so einem Kursraum bei euch, finde ich, kann man es voll erleben. Also kommst du rein. Kann ich genau sagen, wer ist heute das erste Mal da, so ein bisschen
Ja.
und so. Alle Leute denken ja den ganzen Tag auch nur an sich. Also eigentlich braucht man sich gar keinen Stress machen, weil jeder denkt sich das Gleiche so. Ey, und das waren so unterschiedliche Leute. Also ich würde sagen, die waren von 20 bis 60. Die eine, die hat immer irgendwelche Stahlkappenstiefel angehabt und die ist mir immer aufgestiegen, dass ich gedacht habe, jetzt ist alles aus. Weißt, also es war also völlig unterschiedlich, ne? Und das ist aber, finde ich, schon auch das Schöne, da habe ich auch das Gefühl, das eint uns so ein bisschen, ich meine, jetzt arbeitet ihr mit externen Leuten, aber das eint die Kultur der Läden.
Ja.
Also man hatte bei euch immer das Gefühl, jeder ist gut, wie er ist. Und das haben ja wir im Agenturgeschäft, ich sage immer, wir sind sehr tolerant, ne? Weil wir haben ja Programmierer, die arbeiten auf Problemen, wir haben Projektmanager, die arbeiten auf Umsatz, wir haben Grafiker, die arbeiten auf Kreativität. Es ist ein Hexenkessel, was hier an Leuten zusammenkommt. Und in so einer Tanzschule ja noch viel krasser.
Ja, vor allem das Ding ist halt auch, es bringt halt jeder, der ins Team reinkommt, ändert die Kultur. Also es heißt ja immer von wegen, ja, Unternehmenskultur XYZ. Aber das Ding ist halt, die Unternehmenskultur ist halt immer ein Mischmasch aus der Gruppe. Das heißt, nicht nur meine Tanzlehrer, jeder ändert die Kultur so ein bisschen, sondern auch meine Schüler und auch die ganze Gruppe. Und die ist, also deswegen, ich sage mal, kein Kurs ist wie der andere. Ich habe mittlerweile angefangen, meinen Schnupperkursen zu sagen. Also ganz ehrlich, wenn es euch keinen Spaß gemacht habt, es kann nicht am Tanz liegen, weil der Tanz ist geil, da stehe ich dahinter. Dann liegt es an mir, gib mir die Schuld, geht zum anderen Lehrer, schaut sich bei jemand anders an, geht zu einer anderen Tanzschule, weil der Tanz ist geil. Es liegt nicht am Tanz.
Ja.
Es liegt, wenn, an ausschließlich an mir, weil ich die falsche Musik rausgesucht habe, weil ich der falsche Lehrer für euch bin und so weiter und so weiter. Deswegen gibt dem doch eine Chance. Das ist genauso, wenn Leute zu mir sagen, so, ah, ich finde Yoga kacke. Sage ich, ja gut, es gibt keine Ahnung, wie viele zig hunderte Yoga-Stile. Hast du schon alle probiert? Also ein Kumpel von mir hat mir gesagt, Tommy, ich habe jetzt mit Bier-Yoga angefangen. Da hast du eine Bierflasche in der Hand, machst damit Yoga quasi und dann trinkst du zwischendrin. So. Und im Hintergrund läuft ACDC-Musik. Und ich habe gesagt, geil. Also wenn es für dich funktioniert,
Ja, was
mega.
Spaß macht, macht.
Deswegen, ja. Also es gibt halt, es ist immer so schwierig zu sagen, so ja, meine Erfahrung in den 20 Minuten war kacke und deswegen muss das alles, was sie machen, schlecht sein.
In der Bewerbung steht, lass uns sprechen über Kultur, Bildung, Innovation, Einsamkeit und Freundschaft. Das hat mir irgendwie am Anfang haben wir gedacht, ja, weiß ich es gar nicht. Gell. Ich will ja auch eine gute, also das ist tatsächlich was, gell. Ich überlege mir muss ein bisschen Mischung natürlich für den Podcast. Gestern hat mir jemand geschrieben, ja, wie oft kommt der jetzt? Er braucht einen Turnus. Und sage ich, Digga, ich habe keinen Turnus, ne? Die Woche kommen 3 Folgen, aber die Mischung ist natürlich schon spannend. Jetzt hat die diese Woche schon die Lisa, die macht SEO, also technisch so. Jetzt heute haben wir Tanzschule. Und da haben wir schon überlegt, so, ja, wollen Sie die Leute jetzt irgendwie Tanzschulgeschichten reinziehen? So, erstmal, ne, von der Mischung her. Und es geht aber ja um Unternehmertum auch viel und darum machen. Und das interessiert mich sehr, aber ich würde gerne nochmal eins, da müssen wir unbedingt später nochmal drüber sprechen, wie vor allem diese Einsamkeit, Freundschaft, interessiert mich, was du damit gemeint hast. Aber was mich vor allem interessieren würde, wäre so dieser Weg. Also der Thomas, jetzt geht der in die Schule. Da was hast du für Laufbahn gemacht? Also Schule, dann.
Also, wenn du das ganz genau wissen willst, ich war auf der Hauptschule. Was für mich ein ausschlaggebender Punkt war, ich war bis zur 6. Klasse, war ich auf der einen Schule in Sauerlach bei uns, wo ich aufgewachsen bin. Da hatten wir nur eine Teilhauptschule. Da hatte ich, glaube ich, ein 3, irgendwas, 4er Notenschnitt, also kein guter Hauptschüler. Dann habe ich Schule gewechselt und da bin ich innerhalb von einem Jahr von einem 3er bis 4er Notenschnitt auf ein 1, irgendwas gekommen. Einfach nur andere Schule, anderes Umfeld, andere Lehrer. Das war für mich schon so ein Knackpunkt. Und dann habe ich nach dem Quali mittlere Reife nachgemacht, habe Fachinformatiker gelernt, bei Siemens damals noch, habe dann gleich nach der Ausbildung Projektmanagement gearbeitet, ich habe mit 16 Tanzen angefangen, glaube ich mit 17 Turniertanzen angefangen, habe mit 18 unterrichten angefangen, knapp nachdem ich 18 war, 18, 19, das erste Mal auch international unterrichtet auf einem Festival, was super GAU war, das war in Finnland. Und ich bin eigentlich relativ witzig in meinem Unterricht. Du hast eine Stecknadel fallen hören. Das war eine Katastrophe in Finnland. Und danach kam einer zu mir und gesagt hat, thank you for the class. You are very funny. So leck mich doch am Arsch, Leute. Aber das war geil, das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich bei Siemens aufgehört, weil die damals, das war Telefonsparte, die wollten Leute abbauen. Mega, die hatten ein Angebot gemacht, dass ich irgendwie 80% von meiner Abfindung bekomme und 80% von meinem Gehalt weitergezahlt und ich kann nebenbei studieren. Und dann habe ich in Berlin über ein Fernstudium über den Meisterparagraphen studiert, habe Business studiert nochmal und habe neben dem Studium die Tanzschule aufgemacht und habe eine Ausbildung zum Hypnosetherapeuten gemacht. Das war alles ein bisschen viel damals, aber es hat ganz gut funktioniert. Genau, dann habe ich die Tanzschule aufgemacht, Studium abgeschlossen, Ausbildung abgeschlossen, arbeite aber nicht mehr im Coaching, war einfach nicht meins. Und genau, jetzt sitze ich hier.
Aber sagen wir denn, also aus meiner Jugend, da 16, 17, der Hepcat Club, der war doch davor erstmal eine Bar, oder?
Also es gab eine Kneipe in Augsburg, die war vor allem für die Cocktails bekannt damals. Das war aber weit vor meiner Zeit. Beziehungsweise ich war damals München, also ich hatte keine Ahnung davon. Und ich hatte damals eine Geschäftspartnerin, die kannte den, der die Kneipe betrieben hat. Die hat ihm eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, hey, wir würden das Ding gerne Hepcat Club nennen. Und der hat wohl zurückgeantwortet, findet er gut, dass der Name irgendwie weitergetragen wird. Wir machen
Ja,
was,
den Zug macht.
wir machen komplett anders. Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass der Name Hepcat Club nicht der smarteste Name war. Ich kriege oft Anrufe, sowas wie, hallo, ist hier der Hepcat Club? Und es ist einfach sau schwer für Leute auszusprechen. Und ich hatte schon Amis bei uns im Studio, die gefragt haben, was heißt denn Hepcat? Und ich meine, Hepcat ist halt ein Slangbegriff aus den 30er, 40er Jahren. Und dass 30er Jahre New York Slang in Deutschland nicht so bekannt ist, ist manchmal ein bisschen tricky. Dafür hat ein Alleinstellungsmerkmal.
Also aus reiner Marketing-Expertise kann ich dir sagen, der Name ist perfekt.
Okay.
Finde ich perfekt. Hepcat, jeweils drei Buchstaben, Club, rundet es unten ab, das Logo passt. Hochformat-Logo ist immer ein bisschen schlecht zum Platzieren, aber da, wo
Genau.
eure Touchpoints sind, ist es okay. Nee, ich finde es super gut. Und ich meine, schau mal, du kannst ja, ey, wie viele Leute jetzt zu mir sagen, was heißt denn Upper Red? Was hat das denn mit Ratten zu tun mit deinem Podcast? Ja, mein Gott. Aber sie überlegen sich, da haben sie noch mal nicht gehört, weil sonst würden sie es ja verstehen und so. Spannende Geschichte auch, Brauerei hier aus der Region war mal Kunde bei uns und der hat immer gesagt so, ja, ey, irre krass, alle trinken mal Bier und so. Und dann habe ich gesagt, du, nimm mal mit, frag die Leute mal, welches sie trinken. War da 3 Monate später hier gesessen und hat er gesagt, Hannes, keiner sauft mal Bier, die saufen alle Riegele. Du weißt, das ist immer so Wahrnehmung, weil es hängt da selber drin, aber aus reiner Marketing-Sicht und Markensicht ist Hepcat Club super geil. Und was immer Leute haben, die es nicht aussprechen können, was immer Leute haben, die sagen, Anglizismen sind nichts für mich. Aber das ist auch nicht, das ist halt euer Vibe, das ist halt euer Kunde. So.
Sonja, sie, glaube ich, muss auch regelmäßig oder nicht mittlerweile nicht mehr, früher musste ich auch regelmäßig erklären, warum wir im Unterricht so viele englische Begriffe verwenden. Und ich denke mir so, weißt du, wenn du in Salsa-Unterricht gehst, dann stört sich keiner an spanischen Begriffen, aber Anglizismen haben so einen schlechten Ruf und wir machen halt Swing-Geschichte, also Swing-Tänze, das ist amerikanische Kultur, natürlich sind die Fachbegriffe Englisch. Aber das, ja, man kann es nicht
Aber
verstehen.
die passen dann auch nicht. Das ist nicht der Vibe. Das sind Leute,
Ja,
wie sie
also,
aufregen wollen, was sie aufregen wollen. Ja.
genau.
Und jetzt ging das aber nicht. Das heißt, es ist am Hauptbahnhof, Gleis 1. Da ging es aber nicht los, oder?
Nee, wir haben am Köhl gestartet, mussten dann aber aus dem Ding raus. Das war eine recht wilde Geschichte, weil wir wollten Nutzungsänderung beantragen. Vorher schon ein bisschen drinnen und so weiter. Ist mittlerweile aber verjährt, Gott sei Dank, kann man drüber reden. Man muss Nutzungsänderung beantragen und dann hat es geheißen, so nee, tut mir leid, kriegen wir nicht wegen Brandschutz und Feuertreppe und tralala. Und wir haben jetzt ewig lang rumgetan und dann mussten wir ein neues Studio suchen, relativ schnell. Und dann war das Helio gerade eben im Umbau und in der Renovierung. Und dann haben wir gesagt, ja geil, dann machen wir das jetzt. Und dann sind wir da 2018, haben wir den Umbau gestartet. noch schnell eine GmbH gegründet vorher, weil vorher war es ein Einzelunternehmen und das war dann, ist, also wir haben jetzt 550 Quadratmeter, das ist einfach eine Größenordnung, wo mein Steuerberater gesagt hat, Tommy, denk nur über eine GmbH nach. Also schnell GmbH gegründet und Mietvertrag unterschrieben, Umbau gestartet und sind dann Februar 2019 mit dem Umbau fertig geworden. Und das Ding war so kalkuliert, wir hatten ein bisschen Reserven, dass wir sagen, okay, wir können das erste Jahr ein Minus schreiben und ab dem zweiten Jahr brauchen wir eine schwarze Null.
Muss laufen.
So wie es halt, so wie man halt das manchmal macht. Und das war, haben wir dann gemacht. War genau nach Plan, Wachstum berechnet, lief genauso raus. Erste Jahr Minus geschrieben. Februar hatte ich eine schwarze Null quasi da. Da so, yeah, ole, März 2020, Covid, Lockdown, alles so. Es war so beschissen. Und das Fiese war, am Anfang hat es noch geheißen, dass die ganzen Corona-Hilfen auf deinen Umsatz vom Vorjahr quasi bezogen sind. Das heißt, du bekommst irgendwie 80-70% vom Umsatz vom Vorjahr. Aber wenn du im Vorjahr schon kalkuliert Minus geschrieben hast, dann kommst du mit 70% halt auch nicht recht viel weiter. Ja, das war halt dann ziemlich ätzend. Da sind wir da, haben wir echt gekämpft. Wir waren auch in der Zeit, also da war ich auch echt stolz drauf, weil wir haben da echt unglaublich viel gewuppt in der Zeit. Wir haben in den ersten 2 Monaten Covid komplett neue Webseite aufgezogen. Wir haben einen WooCommerce-Shop aufgezogen. Wir haben eine eigene Videoplattform programmiert. Ich habe selber, dadurch, dass ich Fachinformatik gelernt habe, ein kleines Tool gebaut mit einem Kumpel von mir zusammen, wo wir unsere Trainer übers Handy ein Video aufnehmen können, ein Recap-Video aufnehmen können. Das wird auf den Server hochgeladen. In der Nacht, wenn wenig Last drauf ist, rendert der Server unser Logo rein mit Animation am Anfang und am Ende und so weiter, bindet es automatisch ins WordPress ein und am nächsten Tag können die Leute sich das Recap vom vorherigen Tag anschauen und so weiter. Da haben wir echt einfach extrem viel gemacht. Also ich glaube, viel mehr, als man so manche andere Tanzschule gemacht hat. Und das war auch wirklich cool und wir wurden auch wahnsinnig davon unterstützt von unseren Leuten. Wir hatten dann, und das Spannende war, wir hatten auf einmal dann Schüler aus Hamburg, die sich mit eingeschalten haben und auf einmal hatten wir, deutschlandweit hatten wir auf einmal Leute in unseren Kursen drin, was ziemlich geil war. Das ist jetzt alles zurückgegangen, weil kein Mensch mehr Bock hat, online zu lernen, weil Tanzen lernst du halt vor Ort. Aber das war eigentlich ganz spannend und so haben wir uns irgendwie da durchgehangelt. Genau. Und dann war Covid vorbei und dann war es so, immer noch natürlich ein bisschen fies, weil bei Covid war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Leute, selbst wenn es vorbei war, die Leute noch nicht rausgegangen sind. Also es muss so ein bisschen anziehen. Und merkst du, dieses Jahr ist so das Jahr, wo die Leute wirklich wieder Bock haben, rauszugehen. Letztes Jahr war auch noch so ein bisschen schwierig. Aber kurz nach Covid sind wir nach Köln gezogen, meine Frau und ich, weil wir ein familiär Krankheit, gesundheitsmäßige Themen hatten, wo wir dann für die Schwiegereltern da sein wollten. Und dann habe ich da beim Bekannten, bin ich dann in die Firma mit eingestiegen. Der hat eine Unternehmensgruppe mit 7 Unternehmen. Und die hat er selber alle aufgemacht und der hat, wird ganz gerne Rente geben. Dann haben wir mal so angetestet, ob ich quasi jemand wäre, der seine Unternehmensgruppe übernehmen könnte oder geschäftsführermäßig führen könnte irgendwann. Genau. Und jetzt bin ich wieder hier, weil wir festgestellt haben.
Passt nicht.
Passt nicht. Aber es war auch so ein bisschen so ein Thema. Ich habe zu irgendwann zu ihm gesagt, du weißt, deine Unternehmen laufen IT-mäßig super von vor 20 Jahren. Und er hat aber keinen Sinn gesehen, was zu ändern. Am liebsten wird er immer noch faxen. Und
haben wir schon immer so gemacht.
Genau. Und dann hat er quasi, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und anstatt dass er mir über die Entscheidung spricht, revidiert er sie quasi hinter meinem Rücken. Und damit hat er mich quasi schon in der Unternehmensführung eigentlich quasi schon komplett
entmannt. Du und schlussendlich. Also, so dann passt es halt nicht. Dann
passt nicht, genau.
Also richtig spannend, gell? Aber allein in den letzten 2 Minuten jetzt, da ist ja alles drin. Na, also am Ende des Tages, mein großes Thema ja auch am Community Day oder in meinem ganzen Content, Unternehmen statt unterlassen. Und das wird ja immer so bleiben. Also ich habe ja immer gedacht, war einer der größten Trugschlüsse in meinem ganzen Business-Dasein, Firma ist irgendwann fertig. Jetzt machen wir mal die Firma, die ist dann in 5 Jahren fertig und dann machen wir die nächste Firma und die ist dann auch in 5 Jahren fertig. Bullshit ist nie fertig so, ne? Also da habe ich viele Kundengeschichten, da wurde dann echt auch Rieseninvestitionen, Kaiser Showtechnik, neues Lager kauft in Lechhausen, ja. Millionen über Millionen finanziert, die erste Rate noch nicht bezahlt, Corona, veranstaltungstechnisch, scheiße.
Ja.
Aber, also was ich schon immer wieder feststelle, solange du dich dazu, also solange du sagst, ich mache weiter, geht's auch immer weiter. Und das ist, da kannst du die allerkrassesten Sachen so sehen. Und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen das Wichtige, auch zu sagen, deswegen sind solche Geschichten ja auch Gold. Ne? Wir sind nach Köln gegangen, witzig, auch von außen betrachtet, ja, das war genauso die Zeit, wo ich das Feedback an euch geschrieben habe. Und dann hast du gesagt, du gehst nach Köln, da waren wir nochmal im Kontakt und so, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt geht er nach Köln. Das heißt, erstmal aus der Augsburger Schule kann man, weißt du, man steckt ja auch nicht drin. Das Leben bringt einem ja Entscheidungen. Und dann finde ich aber so wichtig, und ich glaube, daran scheitern so viel, also die meisten scheitern am Unterlassen statt Unternehmen. Aber die nächsten scheitern vielleicht auch mal am sagen, das war jetzt nett, das haben wir jetzt probiert, das hat nicht funktioniert. Wir hatten ja auch 4 Jahre ein Büro in Hamburg. Das war nett, das war zu der Zeit musste das sein, aber es war auch so wichtig und da habe ich mir aber oft überlegt, so ah, die Story Augsburg, Hamburg, das klingt doch so gut, oder Dasing, Hamburg war es damals, jetzt kann ich das doch nicht zumachen, was sollen die Kunden denken? Ja, ist doch mir wurscht, was die Kunden denken. Ich muss doch schauen, dass mein Laden läuft und Hamburg, so.
Das Ding ist halt, bei uns war es ja auch noch gesundheitlich familiär bedingt. Mhm. Plus, was halt auch noch dazu gehört, ist, man muss ja sagen, Covid war halt für uns keine Pause. Wir haben halt mehr in Covid durchgeackert als vorher. Ich habe einen Mitarbeiter, der mir unglaublich wichtig war, dann verloren, nicht weil er gehen wollte, sondern weil es halt einfach bei ihm, ich will es nicht Burnout sagen, aber weil der quasi in Überlastung reingerutscht ist. Wir hatten personell, hatten wir so ein, zwei Unstimmigkeiten im Team und zwar, das war auch in der Zeit, wo du warst, war auch eine unglaublich schwierige Zeit bei uns im Team und dann geht der Tommy auch noch weg. Aber da musste ich einfach eine Entscheidung für Familie treffen.
So.
Was jetzt im Nachhinein aber betrachtet unglaublich gut war, weil ich habe zwar, auch wenn das in Köln nicht funktioniert hat, die übrigens produktmäßig unglaublich gut sind, was die machen, aber intern hat es auch nicht funktioniert, war es halt trotzdem wichtig für mich, weil die machen zum Beispiel unglaublich viele Sachen mit geförderten Sachen. Die arbeiten quasi in Förderung. Ich habe vorher nie was mit Förderung zu tun gehabt. Ich habe so viel gelernt in Köln, wie es halt einfach ist, mal ein Unternehmen zu führen, was ein, zwei Nullen mehr dran hat und was die für Probleme haben und wie du damit umgehst und so weiter. Dass ich sagen muss, ich bin da unglaublich dankbar für die Zeit und ich glaube auch, dass ich heute für den Happy Club besser bin als vorher, weil ich habe früher immer so ein bisschen geliebäugelt, so, boah, wäre ich doch bei Siemens geblieben, hätte ich Projektmanagement gemacht. Also ich hätte ein entspanntes Leben. Ich mache meine 35, 37 Stunden Woche, habe Freitagnachmittag frei, habe wesentlich mehr Kohle auf dem Konto, weil Tanzschule ist jetzt auch nicht das, wo man damit reich wird wahrscheinlich. Es wäre super viel entspannter gewesen. Und ich habe da dort mir nur gedacht, so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also es wurde immer anstrengender. Ich habe quasi irgendwann so meine 60, 70 Stunden Wochen gehabt. Hier habe ich mein Team, das ich geil finde. Ich mag die alle total gern. Wenn ich in die Arbeit gehe, dann bin ich mit lauter coolen Leuten zusammen. Da waren auch nette Leute dabei, aber die habe ich mir nicht ausgesucht. Das war nicht mein Unternehmen. Das hat so ein bisschen einen anderen Vibe einfach gehabt. Und das finde ich halt einfach so wahnsinnig spannend dabei, dass ich dadurch halt auch das, was ich eigentlich selber aufgebaut habe, den Happy Club, so viel mehr wertschätzen kann und so viel mehr Bock drauf habe. Also, und jedes Mal, wenn ich mir jetzt so denke, so, boah, ist das anstrengend, weil es halt einfach mehr ist, als es vorher war, als auch in Köln war, weil ich arbeite nachts, ich arbeite Wochenende, ich arbeite nicht Montag bis Sonntag durch, ist aber abwechslungsreich, ich gebe halt mal einen Kurs, dann hocke ich im Büro und so weiter, dadurch ist es nicht alles quasi die gleiche monotone Art von Arbeit. Aber jedes Mal, wenn ich denke, so, boah, ich kann nicht mehr, denke ich so, ja, aber die Alternative wäre nicht besser, auf gar keinen Fall.
Ja, und also das finde ich immer so witzig. Also ich hatte ja, wir hatten ein Bauprojekt, wir wollten was richtig Krasses bauen in Augsburg. Tag und Nacht damit beschäftigt und wir haben da einen Streaming Showstopper gekriegt Anfang des Jahres. Steckt sehr viel Geld drin. Mhm. Und da habe ich mir lang überlegt, das war das erste Projekt, also wo ich nicht verstanden habe, für was es gut war. Weil da weiß man jetzt schon, Köln, dafür war es gut. So, ne? Aber auch da, glaube ich, kann man immer auch sagen, es dauert bei manchen Sachen vielleicht dann länger. Und da, also Wahnsinnserkenntnis schon mal, ich habe 1,5 Jahre Tag und Nacht dieses Bauprojekt geplant. Ich bin so ein visueller Typ. Also ich komme ja. Dann nachts, also wenn du mir nachts um 3 aufwächst, hättest du gesagt, Büro Nummer 4, hätte ich gesagt, 4 Steckdosen, 16 Zentimeter von links, 10 von unten. Also ich bin so da voll drin, ne? Und dann war das so richtig gegen die Wand fahren. Und was aber ich da zum Beispiel auch jetzt im Nachhinein lerne, wir haben jetzt vor 2 Wochen was gekauft, wir ziehen um zum Ende des Jahres. Es war viel einfacher. Die Bankgespräche waren Klacks. Ja. Weil davor war halt so, das war ein Kraftwerk, was wir kaufen wollten, ein Heizkraftwerk. Und jetzt bist du zur Bank gegangen, die haben gesagt, langweilig. Weißt? Also, und was ich auch gelernt habe, und das hat mich dann selber teilweise verwundert, es kann mich nicht brechen. Also, weißt du, wenn jetzt ziehst du nach Köln, da hat man auch so Gedanken wie, was sollen die Leute sagen, jetzt kommen wir da wieder zurück und Ding und Ding. Und dann merkt man aber so, ja, und die kannst du wieder verändern. Und das ist für mich auch ein riesen Learning im Leben. Du kannst alles wieder, die meisten Dinge, solange man sie jetzt nicht arg was zu Schulden kommen lässt, kannst du alle wieder drehen in deinem Leben. So.
Ja.
Und das gibt ja, das zahlt ja auch in den Keller voll Gold ein. Und allein jetzt in den Happy Club zu laufen und zu sagen, Wahnsinn, ist das geil hier, schön wieder in Augsburg zu sein, ist doch irre.
Was ich total geil finde manchmal ist, ich gehe in den Happy Club rein, die Leute haben keine Ahnung, was mein Laden ist. Das finde ich so geil. Ich habe das mal an der Bar, hatte ich eine Studentin, die hat neu bei uns angefangen. Und da hat meine Frau gefragt, ob du weißt, wo der Tommy ist. So, nee, aber wer ist der Tommy? Na so, geil.
Was wollt ihr
eigentlich immer haben? Ich bin jetzt nicht so dran, dass man mein Gesicht kennen muss.
Was steckt da drin?
Wieso?
Ja, ich finde es ganz spannend, was da, weil bei mir, ich sage immer, ich liebe unterschätzt zu werden. So, mich wirst du nie im Anzug sehen, ich komme immer im schwarzen T-Shirt. Ja. wenn ich keinen Bock habe auf Partys oder auf irgendwelche Veranstaltungen und die sagen, was machen sie, sage ich, machen wir den Gärtner, weil dann ist ganz sicher, dass sie gehen, interessiert sie nicht. Und wenn sie dann sagen, ja, aber dafür fahren sie ein ganz gutes Auto, sage ich, ja, ein paar gute Kunden auf Mallorca wird auch eingeflogen, aber und dann fragen die nichts oder so. Lehrer ist auch immer gut zu sagen, gehen sie auch. Aber also ich liebe dieses Unterschätztwerden, zuhören und dann irgendwann rasieren, wenn ich alle Informationen habe. Aber was steckt da für dich drin? Also ist es so, weil da können ja ganz verschiedene Sachen drin stecken.
Ich mag die Community. Mhm. Also mir geht es wirklich um die Leute und die Community. Und ich fühle mich freier, wenn mich nicht jeder kennt. Mhm. Also ich habe immer, ich hatte früher immer das Gefühl gehabt, dass ich in meiner Tanzschule immer so unter Beobachtung bin, weil ich bin der Chef und ich muss quasi, wenn ich auf meine eigene Tanzparty tanzen gehe, dann gucken die Leute und so weiter. Und mittlerweile haben sich die alle so gedreht, dass die wenigsten wissen, dass es meine Tanzschule ist. Und dadurch fühle ich mich auf meiner eigenen Party, als wäre ich selber nur ein Gast. Okay. Und das finde ich geil. Mhm. Und das finde ich richtig cool. Das heißt, ich hatte früher immer das Problem, ich baue einen Raum, den ich gerne hätte, aber ich selber kann kein Teil davon sein, weil ich quasi immer so ein bisschen so eine außenstehende Rolle habe. Du bist halt auch als Chef, du bist zwar ein Teil vom Team, aber trotzdem nicht irgendwie exakt gleich. Selbst wenn du versuchst, die Hierarchien so flach zu halten, wie es so geht und so weiter, es gibt immer einen leichten Unterschied. Und mittlerweile ist es halt echt so, dass ich da reingehe und ich habe das Gefühl, ob ich jetzt auf meine Party gehe oder auf eine Party von einer anderen Tanzschule gehe, vollkommen egal. Also es ist, ich fühle mich da drin frei.
Ja, witzig, da lerne ich jetzt auch gerade was. Ja, also bei mir hat es jetzt dieses ganze TikTok und Community Day und so weiter braucht, weil das ist das ganz krasse Extrem. Community Day, kommen ein paar hundert Leute in Augsburg, wollen nur den Zwetsch gesehen, war auch eine neue Erfahrung so. Aber das hat mich wiederum mehr entspannt. Also wir haben jetzt heute zum Beispiel ein bisschen Sommerfest hier so entspannt und das wäre früher außer größeres Ding gewesen. Das habe ich jetzt gerade durch das, was du erzählt hast, auch realisiert, weil ich habe mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Das geht heute irgendwie um 16 Uhr los, ich weiß gar nicht, was da ist. Das machen die Teamassistenten und das hätte ich früher gar nicht können. Da hätte ich schalten und walten wollen. Und es freut mich einfach, dass ich da um 16 Uhr runtergehe.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was passiert. Können wir da alles entspannen. Ich glaube, das macht so ein bisschen der Workload. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so, durch dieses, das ist übrigens was, ich ja wahnsinnig schätze. Ich habe in meinem E-Mail-Footer auch so einen Satz drin, Zitat kann ich jetzt nicht geben, aber wo so drin steht, ich arbeite, wann es mir passt, und mach du das bitte auch so, wenn du mal nachts um 3 eine Mail von mir kriegst, dann passt es und schick doch du auch, wann es für dein Leben passt, so. Und das ist was ich wahnsinnig schätze und ich glaube, ich sehe ja eh sehr viele Errungenschaften durch Corona eigentlich.
Ja.
Aber das ist auch so eine Errungenschaft. Am Ende des Tages jetzt zu sagen, ja, das hat schon, glaube ich, ein bisschen Bewegung auch reinbracht in freie Arbeitszeiteinteilung. Meines Erachtens so ein bisschen 4-Tage-Einteilung. Das kam schon auch dadurch raus. Klar, gibt auch viele psychische Probleme durch Corona und deswegen Workload ist zu hoch und bla bla bla. Aber ich glaube, da haben wir schon auch viele Errungenschaften. Und das ist was ich auch so schätze, weil das stelle ich mir auch so. Ihr habt es ja nochmal, du hast ja auch mit Kunden zu tun, aber es ist nochmal was anderes wie bei mir in der Dienstleistung. Ich habe ja so Dienstleistungskunden, die haben um 8 bis 18 Uhr oder keine Ahnung. Und bei dir ist aber ja so Veranstaltungsstätte, ne? Und das ist ja nochmal ein anderes Leben. Und ich glaube, es geht auch nur so, dass ich sage, naja, also da habe ich halt jetzt eine Party, dann bin ich da, weil die will ich haben. Jetzt kann ich aber morgen früh um 8 nicht arbeiten. Und das ist sowas, was ich für mich erst gelernt habe mit der Zeit. Heute früh zum Beispiel habe ich also Wasserüberprüfung gehabt bei uns im Gebäude. Meine Freundin fragt, ob ich das machen kann, dass sie zum Sport gehen kann. Und dann war ich so bis 10 Uhr daheim und das fühlt sich für mich dann so ungewohnt an. Denk mal so, Alter, ich muss jetzt in die Agentur und so. Und dann denke ich mir so, nee, muss ich nicht, ich bin der Chef, ich muss gar nicht in die Agentur, ich kann machen, was ich will, weißt du? Und ich glaube, dass das schon auch das ist, was man vielleicht auch weitergeben kann, was jeder auch in unserer Branche oder auch in jedem Business vielleicht ein bisschen lernen sollte für sich. Diese 40-Stunden-Nummer ist eh nicht effizient. Vielleicht arbeitet manche auch 80 Stunden, das muss jeder für sich so ein Level finden. Aber
die Frage ist halt auch, was du als Arbeit definierst. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich gebe unter der Woche regelmäßige Kurse, immer dienstags in München.
Bei einer anderen Tanzschule?
Nee, weil wir bauen Standort München auf. Also mittlerweile haben wir Augsburg als festen Standort, wir haben so als Satellitstandort, haben wir Erding und München noch mit dazu. Da mieten wir uns in Räumlichkeiten von anderen Leuten ein und machen da noch Kurse. Und in München planen wir gerade, da kann ich nicht wirklich drüber sprechen, aber dass es ein bisschen größer werden wird. Und ich habe quasi meinen Kursthemen, ich habe meine Bürothemen, wo ich mit meinem Team zusammenarbeite und ich unterrichte am Wochenende immer noch auf Festivals. Das heißt, ich fliege dann nach Spanien oder keine Ahnung wohin, bin da 3 Tage als Festivaltrainer und fliege wieder zurück. Und das sind 3 komplett unterschiedliche Modi, in denen ich bin. Also im Büro musst du quasi, und ich bin nicht der Strukturierteste, da musst du halt strukturiert sein und so weiter. Und ich sage auch zu meinem Team immer, Leute, wenn es irgendwas gibt, wo Deadlines eingehalten werden und so weiter, ihr müsst mich kontrollieren, nicht andersrum. Also ich werde euch nicht kontrollieren. Ich sage auch immer so, das habe ich auch in Köln gelernt von dem, mit dem ich da dort zusammengearbeitet habe, weil der auch mal gesagt hat, gebt mir keine Originale in die Hand, weil ich verschlampe sie. Ich will nur Kopien haben oder per E-Mail und so weiter und jemand anders muss die Ablage machen und so. Und da bin ich halt einfach exakt genauso. Aber ich bin halt im Büro mit tätig. Dann habe ich meine Kurse am Abend, wo man so einen gewissen Plan haben muss, wo man die Leute hinbringt, weil da arbeiten die Leute halt mit uns ein halbes Jahr, ein Jahr zusammen, sind da und dann muss ich ja quasi eine Idee haben, wo wir die hinentwickeln wollen und wie sich das verändert. Und dann haben wir diesen Festivalmodus, wo du eingeladen wirst, da bist du so ein bisschen, sagen wir mal, mehr so Nomade quasi, da gehst du hin, machst einen Kurs, die Leute sollen begeistert sein, die sollen was lernen, die sollen aber auch ein bisschen quasi ein bisschen entertained werden, die sollen mitgenommen werden. Dann hast du am Abend eine Show oder ein Turnier, was du mittanzt, dann hast du am Sonntag nochmal, dann fliegst du wieder nach Hause. Und das ist einfach ein komplett anderer Modus, weil am Wochenende bin ich halt einfach von Freitag bis Sonntag nicht ansprechbar, weil ich entweder unterrichte, ich tanze oder ich schlafe. Das sind die drei Modi, die es dann quasi gibt. Unter der Woche versuche ich das ein bisschen mehr zu balancieren, aber ich springe quasi ständig zwischen diesen Modis hin und her. Weil Wochenende bin ich weg, Montag bis Donnerstag bin ich im Büro oder am Abend dann halt in dem Kurs drin.
Aber wie machst du strukturell? Also wer hält dir deinen Rücken frei? Hast du jemanden da?
Also das habe ich, während ich in Köln war, halt einfach gemerkt, ich habe ein unglaublich geiles Team in Augsburg. Also der Christoph, der bei uns der Standortleiter in Augsburg ist, der ist mega. Das ist so, der macht die Sachen, die ich einfach nicht kann. Das ist so, und ich schätze den so sehr, weil der ist einfach viel strukturierter als ich, der ist viel klarer als ich, der hat momentan leider ein bisschen auch viel Stress, aber wir suchen gerade auch neue Leute dafür. Beziehungsweise wollen schauen, wie wir da das ein bisschen anders organisieren können. Aber der hat einen Plan für die Firma, der hat einen Plan dafür, wo er hin möchte, der kümmert sich um die Events und so weiter, weil ich selber könnte es gar nicht. Ich bin auch mehr so dieser Nomadentyp, der sich überlegt, okay, was können wir ein neues Projekt machen, was können wir machen? Also ich bin der sagt, hey, wollen wir das noch machen? Und die sagen dann, Tommy, wir haben keine Zeit dafür, wir haben keine Kappe und dann müssen wir eben Prius stecken und so weiter.
Ich glaube, da wäre Teamassistenz wäre die nächste Stelle, die quasi Christoph auch zuarbeitet, aber die dein Backup ist, Telefon, ein bisschen Kurse, ein bisschen Verwaltungsthemen macht.
Genau, also ist auch tatsächlich, also irgendwann, das wäre so mein Traum, bevor ich mir ein höheres Gehalt auszahle, würde ich mir eher eine Assistenz holen für
Ja,
mich.
voll.
Das würde mir so den Rücken frei halten. Also mein Ziel ist auch eher, mir mehr Freiheit zu kriegen. Und Freiheit heißt nicht weniger arbeiten bei mir, sondern Freiheit ist einfach, dass ich spontaner mal entscheiden kann, was möchte ich machen, wo will ich sein, und auch mal spontan sagen kann, hey, kannst du dich drum kümmern, ich habe gerade keinen Kopf dafür.
Voll. Also das ist auch, sage ich den Kunden ganz immer, das ist auch immer wichtig bei uns. Ich bin da vorne an der Front und mache die Neukundengeschichten und sage denen aber gleich mal, sobald es ums Projektmanagement geht, müssen die Projektmanager mit dazu.
Ja.
Weil genau das Gleiche. Projektmanagement ist bei mir Katastrophe. Also das rutscht durch, weil einfach zu viel ist, zu viel
Genau.
Action und so. Ne? Ja.
Und das ist auch so, also meine Frau hat sich vor 2,5 Jahren selbstständig gemacht. Und die kommt aus dem Projektmanagement raus. Und die hat früher quasi, es war super strukturiert, ist immer noch super strukturiert. Aber mittlerweile sagt es halt auch, ja, ich verstehe es, weil du einfach so viele Bälle in der Luft halten musst, dann ist es, weißt du, wenn du 100 Bälle in der Luft hältst und da fällt einer runter, ist es halt einfach nur 1%. Aber wenn dein Job ist Projektmanagement und du hast dann 10 Bälle und da fällt einer runter, sind es 10%.
Ja, und weißt du, was ich auch glaube, das musst du ja auch erst schleifen, aber man muss ja auch irgendwann mal feststellen, in was bin ich denn richtig gut? Das muss man nicht
Ja.
mehr unbedingt, und dann muss man es aber zusammenlegen mit, und was mache ich super gern? Und wenn man
Ja.
dann schaut, was mache ich super gern? Und dann muss man sich aber natürlich Satelliten bauen, die den Rest machen, weil sonst fallen die
Genau.
Bälle alle runter. Und dann wird es soweit richtig geil, weil wenn du das machst, was du richtig gern machst, dann scheppert es halt richtig so. Ne? Ist übrigens ganz spannend, weil wenn du auf so einem Festival bist oder auf so einem Workshop, du warst sogar in Japan oder irgendwas, habe ich ja gesehen, dann ist es ja wieder ein anderer Modus, weil da bist ja du schon der Star. Da wird einer eingeflogen. Und das ist ja auch geil. Also dann, so im eigenen Laden ist es geil, man ist so unterm Radar und dann will man nach Japan. Also ist ja auch, ich finde es immer so spannend, was ist halt auch, was gibt es für Möglichkeiten? Also können wir jetzt sagen, der Thomas, der tanzt und dann fliegen die den nach Japan ein und macht dir dann einen Workshop. Was geht ab?
Hast du
Weißt du?
vorhin gesagt, es ist ein Gärtner, ich muss mich gar nicht verstellen. Wenn ich will, dass die Leute mich unterschätzen, dann sage ich, ich bin Tanzlehrer. Dann kriege ich manchmal so einen mitleidigen Blick von wegen so, ach Gottchen. Und dann ist aber auch schon wieder quasi das Thema durch, so nach dem Motto. Und das mit Japan zum Beispiel, ich liebe das total. Also mit denen essen zu gehen am Abend und dann löchern die mich immer. Und wir haben da auch ein Pärchen, denen helfen wir so ein kleines bisschen mit Community aufbauen. Denen geben wir Tipps, wie die ihre Tanzschule aufbauen und so weiter. Und das ist halt einfach geil, weil vor allem dann hast du immer so diesen Kniff zwischen. Wir haben es schon mehrfach gemacht, weil wir haben ja auch in Ingolstadt und in Regensburg geholfen, die Community aufzubauen. In München war ich damals mit dabei. Das heißt, wir haben schon eine Ahnung von dem, wie es läuft, aber halt in unserem Kulturrahmen. Und du hast halt im japanischen Kulturrahmen nochmal komplett. Denn manchmal sagen die auch so, ja, tolle Idee, aber das funktioniert hier nicht so. Ja, okay, muss ich euch glauben. Ist dann so.
Ja.
Das ist schon geil.
Aber weißt du, was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil die Leute sind ja oft so, oh, in meiner Branche, man muss alles anbieten, bin ja überhaupt nicht dafür. Also vielleicht nur mal für alle, die nicht so in dem Tanzgame sind, mehr Nische geht ja nicht mehr. Also wir sind jetzt in Augsburg, ne? Wir sind jetzt nicht in der Großstadt, in Berlin, in München, geht alles. München frisst dir wahrscheinlich die Miete auf, aber so. Also es gibt ja schon Städte, wo du sagst, du kannst jede Nische durchsetzen. Jetzt sind wir in Augsburg. Jetzt muss man vielleicht für die Leute, die nicht in Augsburg sind, sagen, schlimmer geht's nicht. Also Augsburg ist auch ein Sonder-Nielsen-Testgebiet. Also die Deutschland teilt sich auf in Nielsen-Testgebiete, wo man quasi Regionen vergleichbar macht, um dann Marketing-Sachen zu testen. Augsburg ist ein Sondertestgebiet. Wenn man durch Augsburg fahren ist, merkt es an der B17 auch, wenn man in da beim Göggingen Volksfestplatz vorbeifahrt, da ist ein besonderer Straßenbelag und der wurde nur in Augsburg getestet, weil die Augsburger sind einfach komisch und man sagt auch in der Werbung, wenn es in Augsburg funktioniert, funktioniert es überall so. Und jetzt kommt der Thomas und macht eine Tanzschule auf und das muss man jetzt eben wissen. Es ist ja keine Tanzschule, also wenn man jetzt mal schaut, in Augsburg gibt es ja genug Tanzschulen, dann bieten die 18 Kurse gefühlt an und jetzt gibt es dann noch der Funk, die machen Hip-Hop, das war aber auch mal ein bisschen gefragter so, als die aufgemacht haben, aber ihr kommt jetzt ja mit grundsätzlich 1 bis 2 Tänzen, auf denen sich alles aufbaut, Lindy Hop, Chaiston, also das ist ja Nische von Nische von Nische. Und das finde ich immer so spannend, den Leuten auch so zu sagen, weil jeder würde ja sagen, ja, so ein Schmarrn, wie soll das funktionieren? Und ich glaube, das kann auch nur entstehen, so aus einer Passion raus. Und ich mache das jetzt einfach und dann muss das so wachsen, oder?
Also fürs Verständnis, wir machen halt die Swing-Tänze. Und es gibt halt so diese ganzen lateinamerikanischen Tänze, Salsa etc. Und da gibt es quasi die Latein-Tänze im ADTV und es gibt die Standard-Tänze mit Walzer und dem ganzen Gedöns. Das ist aber alles nicht das, was wir machen. Also wir machen Swing-Tänze und Swing ist quasi alles von 1935 bis jetzt. Das hat angefangen mit Charleston, wie du gesagt hast. Solotanz kann man auch paartanzmäßig machen. Über Lindy Hop, was so einer der bekanntesten Swing-Tänze ist, auf die 30er, 40er Jahre Musik. In Deutschland ist Boogie-Woogie recht bekannt, wobei man sagen muss, dass Boogie so ein deutsches Phänomen ist. Also wenn du international schaust, ist Lindy Hop viel bekannter als Boogie. Dann, weil es halt auch hier entstanden ist. Also die GIs sind hierher gekommen, haben Lindy Hop getanzt, die Deutschen haben es gesehen. To Boogie heißt eigentlich nur zu tanzen in Englisch. Und dann sag ich, ja, we boogie. Und dann wurde auf einmal Boogie Woogie quasi ein bisschen kreiert. Es gibt in den USA einen Boogie Woogie, aber der sieht ein bisschen anders aus. Und dann gibt es noch Balboa, Shaq, das sind alles auf die klassischen Swing-Tänze. Und das, was ich mittlerweile sehr, sehr viel mache, also ich habe die anderen alle gemacht, aber mittlerweile bin ich fast nur noch im West Coast Swing drin. Und das ist quasi ein Swing-Tanz auf moderne Musik. Und der Unterschied ist, dass West Coast Swing gesagt hat, wenn sich die Musik ändert, soll sich der Tanz ändern. Das heißt, kein Mensch weiß, wie West Coast Swing in 5 Jahren aussieht. Und was die Swing-Tänze aber so geil macht und warum ich der festen Überzeugung bin, dass es einfach die besten Paar-Tänze sind, die man machen kann, ist, Punkt 1, da steht die Musik im Vordergrund. Die kommen kommen kulturell aus dem gleichen Kultursumpf raus wie Hip-Hop, nur eben knapp 50, 60 Jahre früher. Und dadurch steht persönlicher Ausdruck im Vordergrund und es ist aber ein Paartanz. Das heißt, wenn ich sage, im Standard zum Beispiel hat der Herr führt und die Dame folgt und die Verantwortungsteilung ist 100-0, dann hast du im Swing quasi, ich führe, aber ich verstehe quasi jeden Führungsimpuls als Vorschlag. Und das ist einfach das Geile dabei. Und ich sage mal, im West Coast Swing ist es noch extremer, da ist es 50-50 auf jeden Fall, beziehungsweise ich als Leader versuche mich anzupassen, den Tanz meinem Follower mitzutanzen und der mir Möglichkeit zu geben. Das finde ich einfach das Geile dabei. Deswegen wechseln wir auch durch im Kurs zum Beispiel. Also selbst wenn du dich als Paar anmeldest, wechseln die Leute bei uns durch, weil Punkt 1 ist beziehungsschonender und Punkt 2 lerne ich halt einfach viel, viel mehr. Also ich sage mal, mit meiner ersten Freundin, die Fehler, die ich in meiner ersten Beziehung gemacht habe, das sind Fehler, die mache ich jetzt mit meiner Ehefrau wahrscheinlich nicht mehr und so ähnlich ist es da auch. Also es ist halt einfach viel, 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 viel sinnvoller, mit vielen Leuten einmal das auszuprobieren, weil mit Menschen arbeiten kannst du nur lernen, wenn du mit Menschen arbeitest, in meiner Welt. Und das macht den Tanz halt so geil, weil dadurch die Leute alle flexibler sind, die sind entspannt im Kopf, die sind auch schneller im Kopf, weil es nicht so, er zuckt mit der Augenbraue und sie weiß, sie muss links lang, sondern die müssen wirklich hinhören. Die Leute, die bei uns drin sind, die sind auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen weichere Menschen, aber die Leute sind da einfach ein bisschen aufmerksamer dem anderen gegenüber, weil sie halt einfach immer quasi in diesem Dialog sind. Ich führe nicht und sage, du machst das, sondern wir sind quasi im ständigen Austausch. Und deswegen finde ich die Tänze so geil. Aber deswegen glaube ich auch, dass es momentan so gut funktioniert, weil es so ziemlich den Zeitgeist momentan trifft. Also es ist so, wenn du mal quasi organisationshistorisch rangehst, Henry Ford hat gesagt, der durchschnittliche Mitarbeiter ist ein Depp, dem musst du jeden Handgriff vorgeben und der darf nicht denken. Ungefähr in der Zeit oder ungefähr mit der Denke kannst du dich ja auch an Standard Latein zum Beispiel ransetzen. Er führt, sie folgt, er muss alles bestimmen, sie folgt quasi nur. Momentan verstehst du dich ja mehr mit deinen Mitarbeitern als Team und du hast einen ständigen Dialog und so weiter. Und so ähnlich funktioniert halt West Coast Swing oder auch Lindy Hop genauso. Also wir sind im Dialog, wir sind im ständigen Austausch. Und das passt halt einfach viel, viel besser in die jetzige Zeit rein.
Ja, richtig geil. Wobei, ein neues Phänomen. Also als du aufgemacht hast, würde ich sagen, war es noch nicht so präsent. Ein Ding der letzten 3-4 Jahre, wo es durchdrückt eher, oder auch in der Arbeitswelt.
Ja, voll. Ja. Voll. Also definitiv. Aber es ist halt, aber ich glaube halt schon immer, dass es einfach geile Tänze sind deswegen. Also es funktioniert. Und ich glaube halt auch, dass es jetzt noch wichtiger wird, als es jemals war, weil ich glaube auch, dass Covid unglaublich viel Gutes gemacht hat, aber ich sage auch immer kein Licht ohne Schatten. Das heißt, es gibt auch ein paar Dinge, die schwierig sind und da gehört zum Beispiel mit dazu, dass für viele Leute war halt früher die Arbeit die Stätte, wo man sich getroffen hat. Viele, wenn man mal rumfragt, wer sich alles in der Arbeit kennengelernt hat, wie viele Ehen an der Arbeit geschlossen wurden und so weiter und so weiter. Und es gibt halt Menschen, die nicht quasi in die Arbeit gehen wollen, die wollen quasi zu Hause sitzen, obwohl sie wissen, dass es nicht gut für sie ist. Genauso wie jeder weiß, es ist nicht gut für dich, 3 Stunden am Tag auf Instagram zu scrollen. Trotzdem passiert es halt manchmal und dann machst du das und danach fühlst du dich halt einfach kacke. Und so ähnlich ist auch manchmal, dass die Leute halt den Weg des geringsten Widerstands gehen, obwohl es eigentlich für sie besser wäre, gesünder wäre, rauszugehen, mit Menschen zu interagieren, wirklich. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir machen oder auch andere Tanzschulen machen oder auch andere Begegnungsstätten machen, unglaublich wichtig ist. Wir müssen Räume schaffen, wo sich Leute finden können, wo sich Leute entdecken können.
100%. Und das ist ganz spannend, weil das mit diesem Wechseln ist für viele eine Herausforderung am Anfang, war für uns auch, wir haben uns als Paar angemeldet, ja. Haben wir gar keinen Bock gehabt, haben aber immer gesagt, so, nee, gar keinen Bock. Es ist ganz spannend, wenn du dann zweimal die Runde gemacht hast, merkst du schon, dass es was bringt. Und es dauert schon, ich würde sagen, 3-4 Mal waren wir da und dann hast du auch das mit diesem 50-50 gemerkt. Und das ist ja auch ganz spannend bei euch, es gibt ja dann teilweise, oh, da verwundert man sich auch so, aber es gibt ja viele Lieder, also die dann, es ist wirklich, es fühlt sich nach 50-50 an, aber viele Lieder sind ja auch Frauen. Also und dann tauscht sich das so durch und das war dann auch so super interessant, weil das passiert ja auch, es melden sich ja manche auch solo an oder sogar viele. Und da war dann auch ganz oft, dass du mit einem Mann zusammen getanzt hast. Und das sind lauter so Dinge, die dich aber wirklich auch weiterbringen. Ne? Gerade Männer haben da, also ich halt, für mich war das schwierig. Ja? Da kam so ein Typ und dann habe ich gedacht, oh, ey, hau ab, ey. Und dann merkst du aber, na ja, aber das ist was ganz Spannendes, weil es ganz spielerisch ist und du lernst aber so viele Dinge. Ja. Auch so wie unterschiedlich die Leute sind. Also da kann man schon auch auf einer Metaebene viel fürs Leben mitnehmen, weil da hast du dann teilweise schon geschaut, ah ja, okay, dann hast du auf die Uhr geschaut, übernächste, auf die habe ich eigentlich keinen Bock mehr, jetzt dann nochmal durch zum Wechseln, weil die ist so ein Trampel oder es funktioniert gar nicht oder es ist, oder sie checkt gar nichts, weil es ist ja gewisse Rechenleistungen, die dazugehören muss. Ja, richtig, richtig spannend. Ja, kann man was fürs Leben lernen.
Ich glaube, dadurch sortiert sich aber auch automatisch so ein bisschen aus, wer bei uns reinpasst und wer nicht. Oder
wer
sich da auch wohlfühlt, wer da bleibt. Weil das Ding ist halt einfach, also ich meine, es gibt wenig Leute, die heute sagen, homophob sind. Aber bei uns nicht jeder Kerl, der sagt, er will Follower tanzen, ist automatisch vom anderen Ufer. Sondern die machen das auch einfach, weil sie mal Bock haben, es auszuprobieren. Weil wenn du lang genug dabei bist, dann lernst du halt auch, um zu verstehen, was der andere eigentlich will, macht Sinn, die andere Rolle zu lernen.
Voll.
Ich folge zum Beispiel total gerne, weil es mich als Leader viel, viel besser macht.
Mhm. Ja, weil die andere Seite verstehst.
Genau, und das ist halt so ein kleines bisschen das Ding. Und das Spannende ist, von der Lernkurve her, die nicht durchwechseln, weil manchmal Leute sagen vehement, nein, ich will nicht durchwechseln, die zwingen wir auch nicht dazu. Die werden sozial so ein bisschen dazu vielleicht gezwungen, weil sie, wenn du 10 Paare hast und eins wechselt dann werden die immer komisch angeguckt von allen anderen. Das muss gar nicht ich als Trainer machen. Und die lernen vermeintlich schneller. Weil die spielen sich aufeinander ein, die sind quasi nach der ersten Stunde, langweilen die sich schon in der zweiten Stunde, weil sie meinen, ja, es läuft ja alles und so, man kann ja alles und so weiter. Und die Lernkurve von der anderen ist langsamer. Aber sobald die anderen mal quasi dieses Körpergefühl geschaffen haben, wie es ist mit anderen Leuten,
hängt alles ab.
In dem Moment durch die Decke.
Ja.
Und das ist halt einfach das Geile dabei. Weil es halt einfach, es ist eine, ich sag mal, Tanz ist eine körperliche Ausbildung. Mhm. Mein Opa hat Schreiner gelernt. Der hat ein Jahr lang stand an der Drehbank und hat drehen gelernt. Tanzen ist 80% körperliche Ausbildung, 20% Kunst.
Ja, nee, also du siehst auch, haben wir vor allem auf den Partys auch gesehen, also diese Schritte, die du dir da drauf prügelst, die kannst du dann schon irgendwann, aber die Leichtigkeit und die Kunst und dass es dann auch gut ausschaut, die kommt erst, wenn es auswendig ist und du dann anfangen kannst, wenn es einfach läuft, so, ne?
Genau, und dann ist halt auch geil, weil dann, das Ziel ist ja gar nicht, dass du quasi eine Bewegung perfekt machst, weil das ist ja auch ein Unterschied, wie sich quasi so ein bisschen Sportwissenschaften entwickelt haben. Früher hast du halt eine Bewegung eingeprügelt, bis sie nicht mehr anders ging. Und das ist ja eigentlich heutzutage komplett überholt. Heutzutage trainierst du eigentlich um eine Bewegung außenrum. Das heißt, du machst was, sobald du es gecheckt hast, änderst du es ab. Sobald du es gecheckt hast, änderst du es ab. Sobald du es gecheckt hast, änderst du es ab. Damit dein Hirn flexibel bleibt und du mit der Bewegung quasi immer flexibel bist und spontan auf Situationen reagieren kannst. Es bringt dir gar nichts, wenn du den Schritt exakt so kannst. Und sobald dein Follower ein bisschen anders ist, du tanzt mit einem Einsteiger, du tanzt mit jemandem, der besser ist als du, du tanzt mit jemandem, der woanders gelernt hat, vollkommen egal, und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Und das ist halt das, was man heutzutage eher sagt, so nee, wir wollen quasi diese Flexibilität mehr ausbilden. Und Flexibilität musst du üben. Das ist ein Gespräch, Flexibilität musst du genauso üben. Also es ist nichts.
Business im ganzen Leben, es gehört dazu, ja.
Ja.
Thomas, was mich interessieren würde, ist so der Marketing-Mix. Also ich glaube, dass der bei euch gut, ganz gut ist, aber der ist wahrscheinlich nicht so geplant und das interessiert mich immer so ein bisschen. Also ihr habt viele Touchpoints draußen, jetzt seid ihr ganz auch einfach mal in der Stadt und tanzt da irgendwo immer, wenn eine Stadtveranstaltung ist, seid ihr irgendwie mit dabei. Na, ich glaube, dass das auch ein gutes Thema ist. Also da kommt man, glaube ich, erst so wie ihr das macht, ganz gut rein. Also es ist nicht so ein Anbieter, wir wollen da was machen, sondern die Stadt sagt eigentlich, ey, ist ja geil, wenn die da tanzen, weil das gefällt den Leuten, dann ist die Musik, dann haben wir eigentlich ein paar Sachen gleich erschlagen so, ne?
Ja.
Und dann, das ist für mich ein Touchpoint, draußen Sichtbarkeit, sich das anschauen und so weiter und dann natürlich schon auch Empfehlungen, aber das ist für mich immer die gefährlichste Geschichte so, ne? Weil am Ende des Tages immer Empfehlungen immer abhängig von was ich nicht steuern kann. Was macht ihr sonst so da außenrum?
Also wir machen ein bisschen Instagram, also wir sind jetzt bei knapp über 5000 Follower, was mir zu wenig ist, aber wir machen ein bisschen was. Aber unser wichtigstes Werbemedium ist wirklich rausgehen. Sommernächte ist der Brüller. Also das, ich habe vor kurzem was auf Instagram gesehen, dass irgendwie 200.000 Leute auf den Sommernächten waren. Wir haben halt echt eine gute Bühne. Es geht jeder mal bei uns vorbei und sieht uns irgendwie. Wir machen.
Die war aber irgendwie halt jetzt. Das war irgendwann mal nur eine Hepcat Club Bühne, oder?
Nee, das war nie nur eine Hepcat Club Bühne.
Dann war es, dann hast du ausgeschaut.
Genau.
Weil jetzt war es, glaube ich, Everlands. Genau. Dann haben wir gedacht, das passt ja gar nicht zusammen. Die neue dümmste Marke Augsburgs zusammen mit einer der besten Marken. Oh, falls jemand zuhört und jemanden kennt, der verantwortlich war für die Entscheidung, das umzunennen auf Everlands, würde ich sofort Blanco einladen in den Podcast. Das würde ich gerne mal verstehen.
Ich halte mich da raus. genau, aber es gibt quasi für die Bühne einen Sponsor.
Ja.
Wir zahlen zwar trotzdem drauf, also das ist für uns auch ein Draufzahlgeschäft.
Eine Investition.
Das ist eine Investition, genau, also es ist Werbung. Aber so ansonsten könnten wir es nicht gar nicht komplett bespielen. Also mit Aufbau von der Bühne, mit der Lichttechnik, mit dem Tontechniker dabei ist und so weiter. Und
das kommt schon alles von euch. Also ich habe mir gedacht, ich
nee, also wir kriegen quasi die Bühne hingestellt und dann heißt so, und jetzt macht er ein Programm drauf. Aber es muss ja trotzdem irgendwie finanziert werden, das ganze Spiel. Und das läuft dann eben.
Was passiert nach so Sommernächten anmeldezahlenmäßig?
Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass sie besser werden, aber ich bin jetzt nicht so extrem in meinen eigenen.
Ja, aber das interessiert mich so, weißt du, weil du auch so sagst, das finde ich ja super spannend, wenn jemand zu uns auch kommt und sagt, ja, Sommernächte ist auf jeden Fall unser Ding und dann sage ich, wie viele Anmeldungen kommen danach rein und sagt, weiß nicht, dann sage ich so, ja, dann weiß ich aber auch nicht, was das beste Ding ist.
Nee, also es ist einer von den Touchpoints, aber das Ding ist bei den Sommernächten, dass ich das ganze Jahr über immer wieder Leute habe, die sagen, ja, ich habe euch auf den Sommernächten gesehen, ja, ich habe euch auf den Sommernächten gesehen.
Also es ist eher ein Gefühlsmarketing.
Ja, genau, also es ist tatsächlich, das Ding ist, also wir haben so ein paar Infrastrukturprobleme, es gibt keine, wenn da jemand draußen ist, der sowas bauen möchte, es gibt keine gute Software für Tanzschulverwaltung, es gibt kein gutes CRM für uns und mit einem guten CRM meine ich nicht, dass es für eine 0815 Tanzschule funktioniert, sondern es muss für uns funktionieren und wir haben halt das Thema, wir haben Leader-Follower, hast du schon gesagt, die melden sich einzeln an, es ist nicht nur Paartanz, es tanzt nicht immer automatisch ein Mann mit einer Frau, ich kann im Kurs A mit dem Follower tanzen und im Kurs B mit einem anderen Follower tanzen und so weiter. Also diese Paarzuweisung funktioniert für uns gar nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, da merkst du einfach, dass die Tanzschulverwaltungssoftware von vor 30 Jahren sind. Plus es gibt keine Schnittstellen zu unserer Webseite, dann muss ich ein iFrame einbinden. iFrame kann ich nicht gescheit tracken und so ein Zeug. Also es gibt da so ein paar Sachen, wo ich sage, das ist eine Riesenkatastrophe. Und deswegen, ich könnte dir später, wenn du willst, im Nachgang kann ich dir nachschauen, was wir quasi in den letzten 2 Wochen an Anmeldezahlen hatten. Ich habe es nicht im Kopf. Aber das Hauptthema ist bei uns wirklich dieses, sind bei ganz vielen Veranstaltungen dabei. Lastrada sind wir dabei, diesen Swing im Kühl veranstalten, wir was draußen ist und so weiter. Und das, was wir das ganze Jahr über hören, egal um welche Jahreszeit, ja, ich habe mich auf den Sommernächten gesehen.
Ja.
Das kommt immer. In jedem Kurs mindestens einer.
Ich bin da bloß immer skeptisch, weil das ist dieses Brauereithema auch. Ne? Also die Leute sind ja auch so, das haben wir bei Radiosendern auch, die Funkanalyse Bayern, die Mediaanalyse, die fragt ja auch immer, welchen Sender haben sie gehört. Und da gibt es auch Studien, dass Leute auch ganz oft das sagen, was sie als letztes auf dem Plakat gesehen haben. Deswegen spielt man da die Plakate so stark. Und das ist auch so ein bisschen eine deutsche Mentalität. Die Deutschen empfehlen gerne und geben gerne Antworten. Das glaube ich bei euch trotzdem, weil ihr wahnsinnig sichtbar seid. Aber ich glaube, dass es ist nicht so genau, es ist vielleicht auch gar nicht richtig. Schau mal, ich glaube auch, da müssen wir so ein bisschen zwischen den Welten. Also so ganz Bauchgefühl spreche ich natürlich dagegen. Das ist ja auch völlig gegen meine Expertise so. Aber ich habe letztens auch wieder einen Podcast gehört von Johannes Klisch, der Snox macht. Und ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, Johannes Klisch ist so ein Daueroptimierer. Und ich glaube, irgendwo dazwischen muss man das jetzt machen. Weil du kannst natürlich auch ewig optimieren und überlegen. Und ich weiß jetzt gar nicht, Da würden jetzt viele Leute, die vielleicht auch für uns die Ads machen, sagen, natürlich brauchen wir ein gutes Tracking. Ich bin kein zu Tode Tracker. Und wenn wir irgendwann ein Problem haben, dass man immer tracken können, weil der weiße Mann im Oval Office völlig durchdreht und merkt, wir haben da eine Vereinbarung, die er gar nicht mehr will, dann tracken wir halt nicht. Also ich glaube schon, wenn der Marketing-Mix vorne fett ist und die Touchpoints sind, am Ende des Tages muss ganz viel Druck da drauf sein. Ich glaube aber schon auch, wenn man da eine Struktur reinbringen würde und sagt, so, das Offline, das ist wichtig, da kann man was spüren, da kann man was hören, da kann man was fühlen, da kann man mitmachen. Ja. Das ist ja das Beste, was es gibt. Aber wenn man das jetzt nur irgendwie ein Roundup macht und sagt, da haut man ein bisschen Google Ads rein und ein bisschen Instagram-Game fährt man hoch, weil auch da glaube ich, dass allein bei euch, weißt du, die Leute haben ja immer keine Leute, die vor die Kamera wollen, aber die finde ich bei euch 15 Stück wahrscheinlich sofort, die da passen würden, die da Ding, und man kann auch sehr viel machen mit, man muss gar nichts reden, sondern hey,
ja.
Und da könnte man einfach unglaublich geile Sachen machen. Oder ich glaube auch zum Beispiel aus den Stunden, da wenn man mal einen Drehtag machen würde und sagt, jetzt zeigen wir dir mal alle Figuren aus einem West Coast Swing oder aus einem Lindy Hop oder was weiß ich was, da gibt's da irgendeine, die haben auch mit Instagram, das macht auch zu Corona-Zeiten, ganz schlecht, englischer Kanal oder amerikanischer Kanal, Lindy, irgendwas mit so einem ganz furchtbaren Logo. Oh, aber es war immer geil, das anzuschauen. So. Also ja. Die Figuren nochmal nachzuschauen, auch nach euch nochmal schnell da reinzugehen, da konnten wir immer alle, oder auf YouTube sogar, konnten wir mal alle Figuren nochmal gucken. Und ich glaube, dann wäre es nochmal planbarer. Weil ich glaube, und das wollen wir immer für jeden Kunden installieren, ich rede immer von so einem Lautstärkenregler. Wir brauchen einen zuverlässigen Lautstärkenregler, der übrigens auch in beide Richtungen gehen muss. Weil alle Leute denken immer an, ich will jetzt Leute einstellen, ich muss es hochdrehen. Aber wenn mir mal zwei Leute krankheitsbedingt ausfallen, dann muss ich auch einen Lautstärkenregler in die andere Richtung haben. Und das kann ich halt heute mit, die haben mich draußen auf La Strada gesehen, nicht beeinflussen. Das haben wir oft auch mit Gastronomie, wo wir sagen, unbedingt Soft-Opening-Strategie. Weil wenn dir 2000 Leute vor der Tür stehen und keinen Platz kriegen, dann hast du es da schon mal verschossen. Dann sagen die, ja, habe ich schon mal gar keinen Bock drauf, weil da habe ich keinen Platz kriegt und so. Ne?
Ja. Also ich kann dir Zahlen, Daten, Fakten kann ich dir nach dem Juli liefern. Weil unser Sommer-Special, was hat mit den Sommernächten gestartet, läuft bis zum 31. Juli. Deswegen danach quasi kann ich dir sagen, wer sich über das Sommer-Special angemeldet hat. Ich glaube auch, dass bei Instagram viel mehr drin wäre bei uns.
Auch bei TikTok.
Also TikTok glaube ich auch.
Gerade in eurem Thema, und da kommt es ja her.
Und der Witz ist halt auch der, also wir haben da das Problem, das vermeintliche Problem, was wahrscheinlich ganz viele haben, dass wir keinen haben, der bei uns die Zeit hat. Und das ist halt das ganz, ganz große Problem. Und ich weiß, da wäre so viel mehr Musik drin, aber die Zeit ist halt einfach das, was es wegnimmt. Und du brauchst halt jemanden, der da wirklich dahinter ist, der das zu seinem Ding macht. Also jemand, der quasi mir nachläuft, Tommy, komm, wir filmen jetzt. Komm, wann bist du da? Am Mittwoch bist du wieder in Augsburg, komm, da setzen wir uns 2 Stunden hin und wir filmen fünf Videos. Aber ich brauche quasi einen, der mir in den Arsch tritt. Und die Person, das haben wir noch nicht gefunden, jemand, der wirklich so ganz konsequent sagt, komm, wir machen das, wir machen das, wir machen das.
Ich glaube, dass das ist die große Krux an dem Ganzen. Weil wenn ich dir jetzt sagen würde, super, das ist doch ein Agenturjob, da machen wir jetzt einen Deal, das machen wir, dann kommt sofort im Kopf dieses, und das ist was ganz Spannendes, was ich immer wieder feststelle. Da haben jetzt wir die Woche, ist ganz aktuell von gestern haben wir Projektmanager-Frühstück gehabt, wo wir das gesprochen haben. Wenn du heute zu einem ich rede ja gerne von dem Mittelstandsmann, Fritz, wenn du heute zu dem gehst und sagst, hey, wir machen den Social-Content, dann sagt der, so ein Scheiß, das braucht doch keiner, dafür gebe ich kein Geld aus. Mhm. Wenn ich heute aber zu dem gehe und zum Beispiel sage, es funktioniert bei euch nicht, aber wenn ich zu dem sage, wir machen einen Podcast, da brauchen wir sie einmal im Monat 2 Stunden. Hocken sie sich mit ihrem Vertriebsleiter hin und dann machen wir ein schönes Netflix-Setup und dann filmen wir das. Und jetzt passiert die Magie und das, glaube ich, ist dieses 360 kommt da eigentlich wieder. Die setzen sich 2 Stunden dahin, das ist für die ganz planbare Zeit. Und dann reden die 2 Stunden, haben wir 120 Minuten. Und das machen wir jetzt quasi auch gleich nach dem Podcast. Das läuft jetzt sofort in der Transkripiermaschine. Wir haben jetzt in 6 Minuten, nachdem wir da auf den roten Knopf gedrückt haben, haben wir ein Transkript von diesem Gespräch. Und jetzt fängt die Magie richtig an, weil jetzt kann ich diese 2 Stunden nehmen, habe auf einmal viel Text, wo ich SEO machen kann. Mhm. Das ist für Tanzschule keinen Sinn, aber in so einem Business. Und wenn ich denen dann sage, aus diesen 2 Stunden schneide ich jetzt 60 Hochformat, also ein Querformat, Podcast, Hochformat, Clips für Social Media, dann ist auf einmal wieder interessant, Social Media zu machen. Und das ist den spannenden Gedanken im Kopf. Weil wenn jetzt ich dir, und das ist, glaube ich, jetzt genau der spannende Punkt, ihr habt keinen Plan, ihr macht so Bauchgefühl-Marketing und eigentlich, wenn man es jetzt mal wenn jetzt nicht ans Konto gedacht, wenn Geld egal wäre, dann würde man jetzt sagen, dann nehme ich 10.000 Euro im Monat in die Hand und dann lasse ich das von ganz extern machen, weil dann habe ich nur meinen Blick von draußen, weil die Bubble hilft dir auch nichts, weißt du, die Leute, die schon bei dir sind, sind ja schon da und gibt es eine Agentur, es sind 120.000 Euro im Jahr, ist sau viel Geld, aber wenn ihr jetzt daneben legen könnt, dass da 300.000 mehr reinkommen, dann ist mir doch scheißegal und dann habe ich euch Stress. Ja. Und da haben wir jetzt gestern was baut, wo ich voll dran glaube, wir machen ja Spezi, Alpsi Bergwelt, wir haben ja ganz große Jahreskampagnen im Social Media, wo wir alles machen, wo wir hinfahren, wo es denn auch heute im Allgäu bei der VWEW zum Beispiel, beim Energieversorger ist das Kamerateam. Und ich habe mir das so nochmal was einfallen lassen. Ich glaube, dass das Produkt der Zukunft ist. wir bieten genau das jetzt an und wir machen aber nicht Jahresbetreuung, sondern 2 Jahre draus und wir bilden in den 2 Jahren 1 bis 2 Leute beim Kunden mit aus und machen am Anfang so Fundament, dass es alles sitzt, dass es losgeht und nach 6 Monaten fangen wir an, 2 Leute mit aufzugleisen, nach 8 Monaten liefern die ersten Sachen mit und im 2. Jahr machen wir so Roundup und Ziel wäre eigentlich, dass die das nach 2 Jahren können. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie Social Media in 2 Jahren ist, vielleicht kommt wieder was Neues um die Ecke, aber ich glaube, das ist das, was die Leute heute brauchen quasi, sowas, dass sie das intern aufbauen, aber erstmal anfangen und dann muss man natürlich jetzt irgendwie verlässliche Zahlen daneben legen und das wäre bei euch natürlich Anmeldung, anders geht es gar nicht. Klar. Kaum. Ne? Ja. Und Social wird... Also da bin ich völlig überzeugt davon, wenn du hier vor 5 Jahren gesagt hättest, wir wären langsam zur Social-Media-Agentur, das ist so verrufen. Wir haben ja auch einen Mitarbeiter, da sage ich immer, du musst eigentlich Head of Social Media bei uns werden. Und der sagt, hau ab, Head of Social Media. Und jetzt, das ist aber auch was, was ich jetzt die letzten 19 Jahre so stark merke, es verändert sich ja nur das Medium. Und das ist jetzt der große Vorteil, es gibt halt so viele Social-Agenturen, wo halt irgendwelche Kiddos sagen, ich kann halt mit dem Handy was createn. Aber es ist eigentlich, ändert sich nur das Medium. Als ich meine Ausbildung bei Weltbild gemacht habe, war es halt Print. Jetzt sind wir halt online, jetzt verschiebt sich das online halt auf Social. Was kommt danach? Irgendwas anderes. Aber solange das Handwerk stimmt.
Voll. Also ich glaube halt auch, ich war gestern mit meiner Frau, war ich mit Bavaria Filmstudios und haben wir eine Tour gemacht gehabt. Wir hatten mega Glück. Wir waren in der letzten Tour drin. Wir hatten eine Tourguide für uns alleine. Wir waren quasi nur zu zweit mit der. Das war super cool. Und ihr habt halt auch gesagt gehabt, ja, dass Kinos halt auch schon immer eine schwierige Zeit haben, weil Leute nicht mehr ins Kino gehen und so weiter und die schauen sich lieber einen low-budget produzierten Film auf YouTube an, anstatt sich einen großen Kinofilm anzuschauen. Und dann hat es so ein bisschen geheißen, so ja, und das wird nicht mehr wertgeschätzt und so weiter. Und ich, was ich immer schwierig finde, ist, wenn man das Problem beim Kunden sucht, wenn man sagt so, hey, da der Kunde, mein Kunde passt nicht und ich muss den Kunden ändern, wenn sie das Medium doch geändert hat. Und da gebe ich dir zu 100% recht, ich glaube, dass sich das Medium halt einfach geändert hat. Und wenn jetzt alle auf Social Media schimpfen, ja gut, okay, dann sind sie halt einfach nicht bereit, sich selbst zu ändern. Aber es wird sich immer ändern. In 10, 15 Jahren ist vielleicht Social Media nicht mehr das Ding und dann gibt es vielleicht andere Sachen. Und dann
garantiert.
Haben wir alle einen Chip im Hirn und dann musst du halt quasi ein neurales Marketing machen oder whatever. Deswegen, also und ich glaube, wenn du da nicht mitgehst, dann hast du einfach
Probleme. Schau mal, da komme ich auch gleich mal in den Ballon, gell? Also das ist ja tatsächlich die Filmbranche und der Einzelhandel. Die haben es halt einfach selber verkackt. Weil, also was ich halt am Ende des Tages ja nicht machen kann, kann ja darauf schimpfen, dass es Netflix und Co. um die Ecke kommt. Aber wenn du dir bei der 5 Stunden, ist ja ein ganz gutes Beispiel, wenn du dir auch anschaust, wie die Deutschen nach wie vor ja Filme produzieren. Das wird jetzt auch spannend. Ich bin am Montag bei Ronja Vorhaar vom Bergdoktor, also die Tochter vom Bergdoktor. Und da bin ich überzeugt, die produzieren nach wie vor sehr deutsch, sagen wir mal so. Also alles bloß groß, Kameras, Kran, die Scheinwerfer, sondern die Leute haben heute, ich meine, das sind jetzt natürlich Fernsehsender, der mit dem iPhone produziert, ist auch klar, aber es geht ja ganz anders und die Filmbranche hängt dem halt völlig hinterher. Und was haben sie am Ende des Tages gemacht? Erstmal hat man die Qualität runtergeschraubt oder man hat weniger produziert, statt dass man einfach mal, wenn es schlechter läuft, vielleicht ein bisschen mehr auf den Putz haut. Und jetzt auch so die Kinos, so, es verkommt ja alles, ne? Also,
und ich frage mich immer, also sie wissen ja, wie es geht. Also es ist ja, es ist
haben wir schon immer so gemacht. Das ist wieder das Problem.
Du kannst mir zu 80% kannst mir einen deutschen Film zeigen und ich kann dir allein vom Color Grading her sagen, der ist ein deutscher Film.
Genau.
Und ich denke mir so, wenn sie nicht angenommen werden, warum sich wehren und unbedingt dieses deutsche Filmgut quasi hochhalten und alles auf Deutsch machen, warum nicht vielleicht mal von denen lernen, bei denen es funktioniert?
Und weißt du, was dann nochmal dazu kommt, und das ist irgendwie so der dritte Part, was wir vorher hatten, jetzt auch mit Köln, Gier kommt dann auch oft mit rein. Und das ist das, was es am Schluss, glaube ich, kaputt gemacht hat. Es hat nicht mehr funktioniert. Und dann hat man gesagt, ja, scheiße mit dem Streaming. Und jetzt fällt doch das Kartenhaus zusammen. Ich bin mit meinem Sohn oft im Kino, genieß mal voll, nachmittags um 2, Saal 1, 800 Plätze für uns allein. Wir sind immer allein.
Geil.
Das macht doch richtig Bock, so, ne? So. Und dann schauen wir manchmal Filme an. Minecraft war es letztens, Minecraft der Film. Ich glaube, 4 Wochen später gab es den auf Prime oder auf irgendeinem Streaming-Anbieter. Einfach nur aus der Gier raus. Ja, aber dann gibt es doch überhaupt, das war doch früher das Ding. Du kannst es jetzt im Kino anschauen oder halt in einem Jahr auf den Streaming-Plattformen. Das bin ich voll dabei. Also da braucht es die komplette Revolution im Management einfach auch.
Ja.
Und im Denken.
Ja, und vielleicht ist es auch einfach so, dass wir diese riesen Kinosäle nicht mehr brauchen. Also ich meine, mittlerweile, ich kenne so viele Leute, die zu Hause ein Heimkino haben, mit Beamer, Leinwand, das kostet ja heutzutage nicht mehr viel. Und klar, Logo, dann, ich hocke mich lieber mit meinen 5, 6 Kumpels zu Hause hin und schaue im Privaten einen Kinofilm an.
Kann stoppen,
kann auf Klo gehen,
so.
Kann mein eigenes Popcorn machen und so weiter, zahle keine 50 Euro für Kino am Abend mit Getränke und allem drum und dran und so und kann dann nachher immer noch rausgehen, irgendwo in der Kneipe was trinken.
bin ich 100% dabei, habe ich bloß so eine halbe Panik, weil, also ich bin schon immer panisch, was passiert, wenn das passiert, weil da müsstest du eigentlich auch panisch sein, was passiert mit einem Helio am Hauptbahnhof, wenn das Kino auch wieder, ich meine, das Helio war schon mal am Arsch, muss man sagen, es war kaputt und ich sehe da schon ein großes Problem, gerade auch auf die Städte zukommen, weil so eine City-Galerie, das hätte es ja vor 15 Jahren nicht geben, wo jetzt das Cinemax ist, da hast du jetzt irgendwie 3 Tattoo-Studios mittlerweile und 2 Nagelläden und das, da hätten die früher gesagt, niemals kommt es bei uns rein. Was passiert? Das sind ja perverse Immobilien, diese Kinos. Was willst du damit machen? Also so ein Kinosaal, was willst du damit machen? Ein Riesensaal mitten in der Stadt, kannst du null nutzen, kein Fenster, kannst du für gar nichts nutzen eigentlich am Ende des Tages.
Ja, wobei, als wenn man sich das Kino mal so quasi als Rohbau anschaut, man könnte da garantiert das Umbauen und Fenster reinwerfen und so weiter. Also da kann man bestimmt was machen. Aber irgendwo, also das ist ja das Ding. Also ich glaube, die Leute ändern sich. Ich glaube, die Kunden ändern sich. Und ich glaube, es bringt halt einfach, was eigentlich, was ich sagen möchte, ich glaube, es bringt halt nichts, darauf zu schimpfen und zu sagen, die Leute müssen mehr ins Kino gehen. Ich glaube, es bringt mehr, was das Kino interessanter zu machen.
Warum gehen oder die Leute nicht mehr ins Kino? Oder die Frage ist es doch.
Oder einen Bedarf dafür zu schaffen. Also ich meine, das ist ja genau das Thema. Bei uns kommen die Leute in die Tanzschule rein, weil viele haben Bock auf die Musik, viele haben Bock auf den Tanz, aber viele haben auch Bock, mit den Leuten rumzuhängen, weil wir einfach eine ziemlich coole Community sind, finde ich. Ins Kino gehe ich anonym, vielleicht noch für ein Date. Für ein Date muss ich ganz ehrlich sagen, ist Kino maximal schlecht. Ich kann mich nicht unterhalten, ich kann die Person nicht angucken. Ich kann auch mit der Person nicht sofort, wenn es das erste Date ist, rumknutschen anfangen. Also ich finde, Kino ist dann einfach ein schlechtes Date, meine Meinung.
Ich finde sowieso auch witzigerweise, ins Kino sollte man auch mal allein gehen.
Ja.
Er hatte das letztens erst, da war das Gespräch so, ja, aber ich kann doch nicht allein ins Kino gehen. Dann habe ich so darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, doch, also eigentlich sollte man allein ins Kino gehen. Das wäre das beste Erlebnis auf jeden Fall mal.
Ich war in den USA ein paar Mal im Kino und da wird Kino auch ganz anders gelebt. Aber die Amis sind doch extrovertierter. Die gehen dann da, auch wenn es nicht die Premiere ist, gehen die im Spider-Man-Kostüm in Spider-Man rein.
Erlebnis.
Die schreien Buh, wenn der Böse kommt und so weiter. Dann fliegt mal Popcorn gegen die Leinwand und so ein Zeug. Also wirklich so, das Kino schaut aus wie Sau danach, aber es ist ein geiles Erlebnis. Und das ist halt das Ding. Wenn ich einfach nur erwarte, dass die Leute schön brav ins Kino gehen, um es auf einer großen Leinwand zu sehen.
Weil aber das ist doch ein ganz spannender Punkt, oder? Weil das ist ja auch oft ein Thema bei mir, also Ziele, auf Ziele arbeiten und nicht auf Leistungen. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem auch, also dass das verpasst wurde. Ne? Was habe ich, finde ich auch immer so spannend, das Cinemax, das ist, glaube ich, hat da so ein, ja, hat so ein Vorspann, wo sie dir jetzt auch so erklären, auch wieder eine ganz, die sagen dir, was jetzt Phase ist. Du hast jetzt dein Handy leise zu machen und machen es aber auch so auf Erlebnis. Jetzt ist 2 Stunden nur Kino, geiler Sound, geiles Bild und so weiter. Ja, die meisten haben mittlerweile auch einen geilen Sound daheim. Jetzt vielleicht nicht so im Kino, aber reicht fürs Erlebnis. Ja, die haben einfach ihren USP irgendwie ein bisschen verpasst am Ende des Tages.
Und muss man mal sagen, also es hat ein Kumpel von mir gesagt, wie wir eine neue Tanzschule ausgebaut haben. Weil ich sagte so, ich hätte halt gerne eine gute Anlage drin. Ich will wirklich was Gutes drin haben. Wir haben jetzt auch was Gutes drin, weil ich mich durchgesetzt habe. Aber der hat zu mir gesagt, du schau mal, die meisten Leute hören Musik mit ihrem lauten Lautsprecher am Handy. Die würden es ja gar nicht verstehen, dass das jetzt um Nuancen besser ist als das andere. Und da gibt es garantiert, gibt es da Leute, die quasi mehr auf der Seite von der Glockenkurve sind. Aber die Masse wahrscheinlich, ob du jetzt da eine Anlage pro Saal für 3.000 Euro reinbaust oder für 5.000 oder für 1.000 Euro, die Masse wird es wahrscheinlich nicht hören. Ich habe mich durchgesetzt, ich wollte eine geile Anlage haben, aber ich denke das im Kino genauso. Wenn du eine vernünftige Dolby-Anlage 5.1 dir zu Hause hinstellst, die vielleicht beim Saturn 1.000er, 2.000 Euro kostet, da hast du was richtig Gutes und die Leute, die den Unterschied hören von 2.000 zu 5.000 Euro.
Und nichtsdestotrotz glaube ich voll an das, und das ist ja mein Lebensmotto, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, du musst Geld zum Fenster rausschmeißen, dass der Tür wieder reinkommt. Ich glaube, es lohnt sich, das zu machen. Also ich meine, wir haben hier im ersten Stock ein 4K-Studio gebaut für TikToks, wo alle gesagt haben, er ist komplett Baller, er hat eine Cinema-Kamera gekauft für ein TikTok-Studio. Das glaube ich aber. Also war in meinem Leben immer so, wenn ich aus Überzeugung in was investiert habe. Und ich glaube auch, je weiter wir in die KI-Geschichten kommen, in die Konservengeschichten und so weiter, je mehr gute Sachen gemacht werden. Und das rettet ja die Kinos gerade nicht. Weil wenn du heute in so ein Cinemax gehst, da arbeitet eine Person gefühlt. Die rennt von der Kasse schnell zum Popcorn-Ding, gibt dir die Popcorn. Also du merkst einfach auch, dass das schon durch ist.
Ja, was ich meine ist damit, ich sage gar nicht, dass es nicht funktioniert, weil es gibt die Leute, die finden das richtig geil und die wollen das auch. Ich glaube, das Thema ist vielmehr, dass es halt mehr von einer Massenware zu einer Klassenware wird. Also, ja. Es gibt garantiert Leute, die sagen für einen privaten Event, boah geil, ich habe Geburtstag, das ist mein Lieblingsfilm, ich will den Lieblingsfilm auf der Leinwand sehen, ich lade meine 10, 12 Kumpels ein, wir mieten uns einen Kinosaal, geil, wir machen eine Privatvorführung.
Socken vermieten so manche jetzt.
Voll geil. Also wir machen Mario Kart Turnier auf der Kinoleinwand. Ich wäre sofort dabei, ich fände es voll geil. Aber ich glaube halt nicht, dass es Kino noch das Massengeschäft ist, was es mal war, oder dass es das irgendwann nicht mehr sein wird.
Ja.
Ich glaube halt, dass die eben mehr in Nischenmarketing rein müssen und weniger in dieses Massenmarketing.
Aber das ist ja das spannende Learning, weil jetzt ist es ja so, dass mit diesem Mario Kart zocken und so, das gab es ja dann irgendwann auch mit Corona vor allem. So, aber es ist immer nur so ein Laufen hinter Problemen her, statt dass man einfach mal sagt, hey, ich biete das jetzt einfach mal an. Aber da sind sie dann auch auf einem zu hohen Ross, gell? Und dann finde ich auch immer so schade, also das muss ja jetzt gerade auch Investoren getrieben sein, da ist auch an Cinemax-Logo ist was mit dran. Irgendjemand glaubt das schon an was Größeres. Wahrscheinlich nur an die Immobilie, aber am Ende des Tages wäre es doch so schön, einfach mal zu sagen, nee, ganz bewusst machen wir jetzt mal was Geiles anderes, was jetzt nicht nur das ist. Ne? Und das, glaube ich, sehe ich schon auch bei euch in der Tanzschule.
Eine von den Firmen, für die quasi zu dem, die bei uns dazugehört hat, beziehungsweise bei denen wir Anteile gekauft haben, während ich in Köln war, das ist eine E-Sport-Firma. Die spielen FIFA. Und die betreuen die FIFA-Liga mehr oder weniger. Und die machen aber auch, gehen auf Veranstaltungen, die gehen ganz viel auf Azubi-Tage und so weiter. Und dann können die Azubis quasi, können FIFA zocken. Und es ist halt voll geil, wenn du auf eine Azubi-Messe gehst, du hast dann da deine 7, 8 Playstation aufgebaut. Dann können sich die Azubis hinhocken, alle zocken und so weiter. Die Personaler stehen im Hintergrund, gucken, wer ist wie drauf. Und danach gehen sie dann hin und sagen, hey, du wärst was für uns, da ist eine Visitenkarte. Und das ist halt geil, weil die Azubis, die Jugendlichen, die haben alle Bock, zu dem Stand zu gehen. Anstatt dass du hingehen musst und sagen musst, da hast du einen Flyer auf uns, würdest du bitte einen mitnehmen, kommen sie zu dir und sagen, boah, wann kann ich spielen, wann kann ich ran? Und ich glaube, das ist halt gerade jetzt momentan dadurch, dass, und das ist ja erwiesen, dass Aufmerksamkeitsspannen zurückgehen und so weiter und dass die Leute einfach mehr begeistert werden wollen und diese Eigenbegeisterungsfähigkeit ein bisschen zurücknimmt. Da musst du halt was bieten, wo die Leute sagen, boah, geil, da will ich ein Teil davon sein.
Ja. Was ist dein Plan? Wo steht die Marke Hepcat Club in 10 Jahren? Mit diesen ganzen Erkenntnissen ja auch. Ne? Da ist ja allein jetzt in der letzten, hauen richtig auf den Putz halt, in der letzten Stunde, 10 Minuten, wow, sind ja da schon so viele Erkenntnisse jetzt eigentlich auch drin.
Ja.
Die man eigentlich, das ist ja, also da sehe ich voll, da hast du eine voll krasse Beobachtungsgabe. Die Frage ist ja immer, was kriegt man dann selber in die PS auch so rein? Ne?
Also, das Schwierige ist bei uns, also ich will nicht mit dem Problem anfangen, aber das, ich glaube daran, dass das, was wir machen, gut ist. Und ich glaube daran, dass das, was wir machen, auch gesellschaftlich relevant ist. Also es geht nicht nur darum, dass die Leute eine gute Zeit haben, was auch schön ist, aber ich glaube daran, dass es eine Begegnungsstätte, wo man Leute treffen kann, die gleichgesinnt sind, die wo man weiß, da geht man hin, da trifft man coole Leute, dass das unglaublich wichtig ist. Und mein Traum wäre natürlich irgendwann, eine niederschwellige Plattform dafür bieten zu können, dass wenn die Leute ein Hepcat Club-Abo in Augsburg haben und die arbeiten in München, dass sie dann in München zum Hepcat Club gehen können oder in Nürnberg oder in Berlin oder in Köln. Das ist ein bisschen groß gedacht, aber so, wenn wir irgendwann so viele Standorte hätten, dass das Leute sagen so, hey, ich weiß, da gehe ich hin und da treffe ich coole Leute, das wäre einfach, das wäre so ein Traum.
Gleicher Vibe, andere
Location. Die Leute im Tanzen oder gerade in den Swing-Tanzen, die reisen eh so viel, man kennt die Communities, man kennt die anderen und so weiter. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass in anderen Städten, es gibt ja auch schon Tanzschulen, die sowas Ähnliches machen und ich kenne die meisten von denen, die das machen und es ist auch cool zu sehen, dass die alle ihren eigenen Stil haben. Also ich weiß gar nicht, ob wir nicht was verlieren würden, wenn alle nur noch Hepcat Club wären und alle quasi da gleich wären und ich mag die Vielfältigkeit. Und was ich glaube, das schwierig ist, vor allem bei uns, es ist halt so sehr ein People-Business und wir haben das gemerkt gehabt, das hängt halt einfach extrem am Tanzlehrer. Also es hängt, die Bindung, die findet nicht zum Brand statt, sondern die Bindung findet zu meinem Tanzlehrer statt. Finde ich den cool, mega, wenn ich den nicht cool finde, dann ist das ganze Brand für den Arsch, obwohl es quasi ein Tanzlehrer ist. Und das ist halt das Schwierige, du brauchst halt Menschen, wir sind unglaublich Menschenfuchse, wir brauchen gute Menschen und die zum Finden auf dem Scale, das wird es halt einfach schwierig machen. Aber was ich gern machen würde, was so ein Traumprojekt von mir wäre, ist eigentlich andere zu befähigen, quasi das auch aufzubauen zu können in ihrer eigenen Stadt. Also ich mag den Begriff Franchise nicht, weil da gibt man auch wieder zu viel aus der Hand dafür, finde ich. Aber dass man quasi sagt, so ein
Mentoring,
das oder dass jemand sagt so, hey, pass mal auf, ich habe eine Standard-Lateinschule, ich finde es voll geil, was ihr macht, ich finde es voll geil, wie ihr es macht. Ich kann nicht mich selber voll in die Szene reinhängen, weil wir sind halt einfach alle voll in der Szene drin. Aber ich würde gerne das authentisch und echt vermitteln, dass er sagen kann, okay, wir bilden die aus, wir sind bei denen, wir schauen einmal im Monat bei denen vorbei und so weiter und wir machen eine Partnerschule draus oder sowas. Das sind also Konzepte, die ich total geil finde. Also ich würde Hepcat Club gerne wachsen lassen, aber ich will es auf eine Art und Weise wachsen lassen, wie wir uns selber treu sein können und wie wir vor allem auch der Szene, dem Tanz treu sein können, weil ich keine Lust drauf habe, was zu bauen, wo dann danach die Szene sagt, so, Schmutz. Das muss einfach nicht sein. Deswegen, das ist halt die Schwierigkeit dabei. Also auf der einen Seite, ja, ich finde es geil, was sie machen. Auf der anderen Seite, man kann auch zu schnell wachsen, finde ich.
Das, glaube ich, ist ein ganz realistisches Ziel. Weil oft, wenn man halt so fragt, was hast du in 10 Jahren vor, dann ist so. Und aber witzig, weil ich finde es eigentlich ganz lustig, ja, weil es beißt sich so ein bisschen. Also wenn du diese ganzen Städte, wie du schon sagst, die ganzen Städte, dann gibt es da aber auch schon Leute.
Ja.
Und es ist ja auch wieder, es verliert ja automatisch trotzdem für die Kunden, glaube ich schon, dass es funktioniert vom Vibe, weil es der Tanz so mitgeht, aber so diese Seele verliert es ja trotzdem, gell? Weil die Seele seid halt nur mal ihr und du. Und wenn das halt so verstreut ist.
Wobei ich glaube, also zum Beispiel ich sage ja auch immer zu den Leuten bei uns, wenn ich die mal im Vier-Augen-Gespräch habe, sage ich immer, du pass mal auf, schau dir andere Tanzlehrer an. Weil was ich nicht möchte, ist, dass alle Tanzlehrer bei uns wie aus einer Normform aussehen. Und es gibt es in anderen Tanzschulen manchmal, da müssen die quasi immer mit schwarzer Hose und Hemd unterrichten und die haben das so und so zu sagen und so weiter. Und ich bin eigentlich ziemlich stolz darauf, dass wenn du einen Einsteigerkurs machst und du gehst zu 3 verschiedenen Tanzlehrern, dass du jedes Mal das, zwar den gleichen Inhalt, aber komplett mit anderen Worten, anderer Vibe, anderer Humor und alles komplett anders hörst. Ich glaube, die einzige Art, wie wir wachsen könnten über mehrere Standorte hinweg, ist eigentlich, wenn wir den Leuten, die an den Standorten oder für den Standort verantwortlich sind, das gönnen und das als was Positives rausstellen, dass jeder Standort seinen eigenen Vibe hat. Ich glaube, dieses Uniform und alles ist gleich, das funktioniert für uns oder in unserer Branche einfach überhaupt nicht, weil dazu menschelt es einfach zu viel.
Vielleicht ist schon, wenn man jetzt auch an Franchise denkt, es ist ja dann schon Franchise, aber vielleicht ist es schon auch so, dass die genau diese Leute, die diesen Vibe haben, auch einfach eine gewisse Verwaltung bräuchten. Und die wäre vielleicht zentral, Software, hast du eh schon gesagt, und auch dieses Ganze, wir nehmen dir das alles ab, kümmer du dich um die Kunst vorne, kümmer dich um die Menschen, den ganzen Schmarrn nehmen wir dir ab, wir machen E-Mail, wir machen Telefon, wir bieten das national an einer Stelle an, wir machen die Kursverwaltung, machen die Abrechnung, die Buchhaltung auf das, was du alles keinen Bock hast und schau du, dass die Leute glücklich sind und tanzen lernen.
Also das war so ein Plan, den wir auch mal hatten, was man da, oder das ist ja eine Idee, was man machen kann natürlich, dass man das den Leuten abnimmt, weil ich glaube, das wäre auch wirklich, das wäre zum einen für die Leute eine Erleichterung und es gibt halt in der Szene auch ganz, ganz viele, die haben Bock auf den Tanz, die haben Bock auf Unterrichten, aber die haben schon einen Vollzeitjob und die wollen einfach einmal die Woche in ihren Kurs gehen und fertig.
Ja.
Und dass man mit denen was zusammen macht, das wäre halt mega. Und das Schöne ist halt dieses Thema Economy of Scale. Also ich würde zum Beispiel voll gerne den Ruf haben, dass unsere Tanzlehrer die am besten ausgebildeten Tanzlehrer sind. Das heißt, ich würde halt ganz gerne mal Trainer aus USA einfliegen lassen, nur für unsere Tanzlehrer, dass die mal eine Woche da sind und dann haust du halt mal 15.000 Euro auf den Kopf dafür, dass wir eine Ausbildung machen für unsere Tanzlehrer.
Ja.
Und das Ganze 3-4 Mal im Jahr. Das können wir es momentan nicht leisten. Wenn wir mal
5, 6
Standorte haben, dann lade ich die alle vor.
Zack, genau. Alle
dann laden wir die ein und dann haben wir halt was super Exklusives nur für unsere Leute. Und da glaube ich, da wäre wahnsinnig viel Potenzial nach oben.
Ja, geil. Also über echte Beziehungen und Innovation und Einsamkeit und Freundschaft reden wir im nächsten Podcast, würde ich sagen, in unserer 2. Folge.
Voll gerne.
Sind wir gut über 1 Stunde. Sehr gut, dass es eine Freitagsfolge ist. Dann haben die Leute Zeit, sich das am Wochenende anzuschauen. Thomas, am Schluss, daher kommt ein bisschen so der Name vom Podcast, gibt es immer von mir einen Rat von oben, einen Apparat und ich hätte gern einen von dir auch. Mhm. Ich glaube, wir haben halt ganz viel uns schon Ratschläge gegeben und die Branche beobachtet. Ich glaube tatsächlich, dass mein Rat wäre an dich, hol dir eine gute Teamassistenz, die den Rücken frei hält, irgendjemand, der das Büro schmeißt, die den Vibe haben, weil ich glaube, das bremst noch so. Das sind so die Painpoints. Ich habe ja bei mir auf dem Schreibtisch immer einen Abfuck-Block, über den ich viel rede, den zum Glück nicht mehr so viel befüllen muss. Aber ich habe da immer draufgeschrieben, was mich genervt hat die Woche und am Freitag habe ich mich drum kümmert, dass das quasi nie mehr stattfinden muss. Und ich glaube, wenn ihr da das so eine Trennung hinkriegen würdet von Struktur, Büro und so weiter, aber auch gar nicht so overpacen, sondern genau in eurem Ding und so, aber dass so diese Themen wechseln, dann glaube ich, dass da unglaublich viel passieren kann und man dann auch am Ende des Tages so diesen Kopf frei hat, um genau diese Dinge zu entwickeln, die dann viel, viel mehr wert sind als diese Struktur, die man da hinten dran hat, weil man kämpft sie halt dann immer so durch, gell? Und wenn es da jemand gibt, der auch weiß, so, jetzt ist Wochenendmodus und jetzt ist Büromodus und da hält man den Rücken frei und jetzt ist er wieder vorne an der Front, dann glaube ich, dass das richtig abgeht, weil das ist was ich halt jetzt hier festgestellt habe. Ne? Ich kann erst jetzt so rausgehen und so Content machen und das machen, weil ich da ein Team habe und mir eben jetzt wurscht ist, dass es 13.30 Uhr ist und ich gar nicht weiß, was der nächste Termin ist, weil ich genau weiß, wenn es irgendwas wäre, dann wird da jemand durch die Tür kommen und sagen, Achtung, jetzt müssen wir das und das und so machen. Und ich glaube, es ist der nächste logische Schritt für euch. Und am Ende des Tages, wir haben 2 Teamassistenten, die sich darum kümmern, dass wir Kaffee haben, Tee haben und so weiter, die einkaufen, die uns Telefon geben und uns den Rücken frei halten. Und ganz oft zeigen die Kunden, ja, aber das muss man sich auch leisten können. Ich glaube, man kann sich es nicht leisten, sich das nicht zu leisten. Und am Ende des Tages entsteht da so viel mehr. Und bei mir war auch noch nie eine Teamassistentenstelle eine Investition, sondern weil es war, also oder Geld ausgeben, es war immer eine Investition. Am Ende des Tages hat es immer wesentlich mehr gebracht, als es erstmal ausgesehen hat. So.
Ja.
Was hast du für einen Rat für mich, für uns, für die Agenturwelt, für die Branche?
Gute Frage. Wenn wir meinen Rat nachdenken, während ich dir versuche, wirklich zuzuhören, das ist natürlich schwierig gewesen.
Das ist die Magie immer am Ende, weißt du? Die Leute.
Ja, genau. Ich tue mir echt schwer, dir einen Rat zu geben, weil ich, also ich habe am Anfang schon gesagt gehabt, dass ich das, was du machst, mega finde. Und ich habe dir auch mal geschrieben gehabt, dass du mir Mut machst, dass ich mein Gesicht selber mir in Instagram reinpacke. Ich finde, von dem, was du machst, kannst du noch mehr machen. Ich finde, dass du eine gute Art hast. Ich finde dich unglaublich sympathisch, wenn du sprichst. Ich finde, du hast eine Meinung, was auch wichtig ist. Du machst keinen, du versuchst sie nicht durchzuwinden und quasi sagen, das könnte man so sehen, sondern du sagst so, nee, so sehe ich das. Und wenn es Blödsinn ist, dann ist es halt Blödsinn. Und das finde ich super. Und ich glaube, das braucht es auch. Ja, ich wüsste nicht, was ich dir einen Rat geben könnte. Wenn mir was einfällt, dann sage ich es dir. Aber ich will dir auch keinen Bullshit geben. Ich will auch nichts sagen, wo ich nicht dahinter stehen kann.
Ja, das hat mir schon geholfen. Mehr machen. Ist immer spannend, weil ich kriege ja sehr oft das Feedback, dass der Pace hoch ist. Und das freut mich ja, der ist auch hoch. Aber ich habe auch das Gefühl, es geht noch mehr. Und das ist jetzt so ein bisschen Proof. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, dass man nicht stehen bleibt. Also wenn der Pace gut ist und das macht einem Spaß, das gibt mir Energie.
Ja.
Also das ist ja auch das, wo die Leute auch sagen, ja, muss man 3 TikToks am Tag machen. Ja, aber wenn ich nach den 3 mehr Energie habe wie davor, dann kann ich auch 5 machen. Und wenn es dann was hilft und was bewegt, und das ist, glaube ich, immer das, wo ich auch also eigentlich schon immer meinen Fokus drauf habe, aber noch mehr einen Fokus drauf haben will. Was kann ich machen, was verändert? Und ganz ehrlich, das ist ja das hat die harte Geschichte, wo auch alle, sage ich ganz oft privat, oh, und da sagen die Leute, das darfst du als Agenturbetreiber nicht sagen. Marketing und Werbung ist ja nichts, was die Menschheit braucht. Das hat die Menschheit nicht besser gemacht, sondern eher schlechter. Aber natürlich sind wir jetzt in einer Welt unterwegs, wo Marketing ein wichtiger Part ist, wie die ganze Welt funktioniert. Ja. Aber besser macht es die Welt nicht. Also am Ende des Tages machen ja wir auch, erzählen wir ja vielen Leuten, wir jetzt im Speziellen nicht, aber meine Branche, den Leuten viel, was sie vorher gar nicht kannten und wussten, dass sie es brauchen, verkaufen wir ihnen so, dass sie es brauchen. Also es hat die Welt nicht unbedingt besser gemacht. Aber sowas, was du machst, ich glaube, das eint uns da auch, den Menschen einen Ort geben, wo sie was erleben können, was spürbar ist. Und das, was ich mache, Wissen teilen, dass nicht jeder den gleichen Fehler immer machen muss. Das ist einfach unglaublich wertvoll. Und da braucht man schon auch, deswegen hilft mir das auch sehr, braucht man schon auch Rückenwind, weil es dauert schon lang. Wir merken jetzt schon nach 1,5 Jahren, wo ich angefangen habe, jetzt kommt da langsam so eine Lawine auch auf die Agentur zu, wo jetzt ganz viel reinkommt, weil es wie bei euch ist, man muss halt Sachen sehr oft hören. Und deswegen bin ich ja immer so auf Marketing-Mix, weil man braucht halt so viele Touchpoints, ne? Aber jetzt merkt man schon, jetzt kommt da was zurück und das gibt mir auch Rückenwind zu sagen, ja komm, lass noch mehr Gas geben jetzt.
Ich finde es halt vor allem auch super mutig. Also ich muss auch sagen, es gehört ja auch was dazu, sein Gesicht in die Kamera zu halten und quasi in den Void rauszuschicken. Das ist meine Meinung. Ich finde, im 1-zu-1-Gespräch, das ist viel, viel einfacher, weil dann kriegst du eine Reaktion, wie reagiert der. Aber ich weiß noch, ich meine, ich habe schon bei uns zum Beispiel, ich habe auf der US Open getanzt, war ich im Finale mit Lindy Hop, was eines der größten Turniere ist, die wir haben. Ich habe bei Budafest getanzt, da hast du, wenn du da im Finale bist, hast du so 1400 Leute, die dir zuschauen und so weiter. Die meiste Düse ist mir gegangen, wie ich das erste Mal eine Klasse während Corona als YouTube-Livestream gemacht habe. Weil ich da nicht gesehen habe, wie die anderen Leute reagieren. Weil ich es gewohnt bin, wenn ich einen Kurs gebe, dass ich so einen Vibe mitkriege und wenn ich das rausschicke und ich weiß nicht, was die Leute daraus machen. Weil es kann ja sein, weil so, wir sprechen hier 1:20 und da sind vielleicht 2, 3 Soundbites drin, die sich scheiße anhören, die doof sind. Und dann wird das rausgeschnitten, dann wird es verdreht. Du weißt selber, wie sowas passieren kann. Deswegen finde ich es unglaublich mutig, sowas zu machen. Aber ich finde es wichtig, es zu machen. Ich glaube, was ich mir bei dir wünschen würde, ist teilweise, dass du dich noch mehr einladen lässt und dass du auch quasi in Collaborations reingehst, dass du auf anderen Podcasts bist und dass du da vielleicht aus deiner Bubble auch ein bisschen rausgehst. Weil ich glaube, dass das unglaublich gut stehen würde. Weil ich kann mir dich super gut vorstellen, nicht nur in deiner Nische, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass die Nische sich immer mehr erweitert. Weil du bist ja auch sehr interessiert an allem, was links und rechts vom Marketing ist.
Mhm. Also es passiert auch, je mehr Podcasts du selber machst, desto mehr kommen jetzt.
Ja.
Macht mir auch Spaß. Ist ja eh auch witzig, weil ich bin ja eigentlich der immer labert. Und das ist so ein Format, ist für mich schwieriger, wie wo eingeladen zu sein, weil ich immer was zurückhalten muss. Aber es ist nochmal ein spannender Punkt, den ich gerne auch nochmal beflügeln möchte, weil das sagen mir viele Leute, dass das so mutig ist. Und da haben für mich nur 3 Erkenntnisse dazu gebraucht, die vielleicht auch für dich dann spannend sind, wenn du Content machen willst. Also ich habe mir von vornherein gesagt, wenn ich es in so einem Gespräch mit vier Augen sagen kann, dann, du kannst es ja jetzt auch in die Welt tragen, dann kann ich es auch im Podcast machen oder ja, auch bei TikTok machen. Das war so die erste Erkenntnis. Nummer zwei, da hat mir auch auf dieser Reise zur eigenen Immobilie ein Verkäufer, da wo wir da nichts gekauft haben, gesagt, ich habe von meinem Vater gelernt, Bur sagt die Wahrheit, an die kannst du dich am besten erinnern. Das hat mir auch nochmal geholfen. Und das führt zum Punkt Nummer drei. Und das ist, was die Leute sagen, die mich nur aus TikToks kennen. Du bist genauso wie in den TikToks. Und da bin ich mittlerweile voll fokussiert drauf. Deswegen stehen diese Mikrofone hier, die machen am wenigsten mit der Stimme. Die machen, verändern die Stimme nicht. Deswegen habe ich mir einen extra Mikrofonkopf für den Community Day bei Sennheiser machen lassen, der meine Stimme nicht verändert. Dieses Authentische. Und dann die dritte Erkenntnis oder die schlussendliche Erkenntnis ist genau die, die du gesagt hast. Es wird immer zwei Leute geben, die dir das Wort umdrehen, aber das hilft dann auch nichts. Schau mal, ich habe am Tag der Wahl habe ich ein Video gemacht, eher humoristisch, weil wir gar keine Politik machen, aber wo ich auch gesagt habe, hey Leute, geht's auf jeden Fall zum Wählen, macht's was du wollt, aber wählt halt nicht die AfD. Und natürlich gibt's da auch Leute, und das ist ja eine klare Aussage, und trotzdem gab's Leute, die dann gedacht haben, ich bin für die AfD. Also du wirst halt immer Leute finden, die dich falsch verstehen. Ja. Und auch mit den Snippets. Das ist auch spannend, weil das möchte ich jetzt auch Leute fragen, die nochmal richtig in der Öffentlichkeit stehen, mit so ein paar Promi-Podcasts eben. Wie gehen denn die damit um? Weil wenn du die vorher recherchierst, ey, da findest du ja so viel Scheiße, ne? Also das ist völlig unglaublich. Und ich glaube aber, dass das immer im Leben stattfindet. Und schau mal, ob du jetzt rausgehst und selber Content machst oder live gehst auf YouTube mit einer Tanzschule, dann gibt's natürlich auch einen Tanzlehrer, der sagt, was lehrt der da für einen Scheiß? Aber das wird's ja immer geben, so ist das Leben. Und jetzt kaufst du ein neues Auto, dann kaufst du dazu kleines Auto, sagt der Nachbar, läuft's nicht mehr beim Thomas, kaufst du dazu fettes Auto, sagt, ja, aber den muss ja laufen, hast du eine blonde Frau, sagt er, ja, steht jetzt auf blond. Weißt, also es ist ja, die Menschen reden halt.
Ja.
Und es findet ja statt. Und jetzt ist ja aber die Frage, sie reden ja, egal wie du stattfindest. Und das ist ja immer das, wofür ich auch immer wieder plädiere. Und das war so mein Hauptkernpunkt. Und ich glaube, das ist das, was du auch mit mutig meinst, sich so zu zeigen, wie man ist. Aber wenn man das einmal beschlossen hat, dann ist es das Allereinfachste. Und die Leute sagen immer so, oh ja, komm ja auch so blöd vor Kamera und spielt immer so eine Rolle und so. Und das habe ich von vornherein halt nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, dieser mutige Step. Aber wenn du den einmal gemacht hast und das, ich kann immer so Verträge mit mir machen. Oder der war bei Lars Krüger in einem externen Podcast. Und der Lars redet immer von Verträgen mit sich selber. Der muss das so richtig feierlich machen. Also beschließt dann was und schreibt er das auf. Das brauche ich nicht. Ich, wenn für mich was beschlossen habe, dann ist das unzerrüttelbar. Ja, boah, Rauchen aufhören ist so. Beschließe ich und dann habe ich aufgehört. Und da gibt es sogar Stunde später keine Diskussion oder denke nicht drüber nach, weil ich scheiß mir nicht selber.
Ja.
Und so war das mit diesem Content machen. Wenn du das einmal beschließt, und das ist das Allereinfachste. Das ist es wirklich so einfach. Die Leute sagen immer, das ist das Schwierigste am Content machen. Aber es ist so einfach, weil ich kann einfach die Kamera anmachen oder jetzt da mein iPhone nehmen, später im Büro und einen TikTok machen und heute von unserer Begegnung erzählen. Und ich muss mir gar nichts überlegen. Ich brauche kein Skript. Ich erzähle einfach aus meinem Leben. Und das macht es für mich unglaublich einfach. Und ich glaube, nur deswegen bringt es Energie und nimmt keine. Weil wenn du immer eine Rolle spielen müsstest, dann musst du ja die ganze Zeit, dann wäre so ein Community Day Wahnsinn. So viele Augenpaare auf dich, dann wäre so eine Tanzstunde Wahnsinn, wenn du Content machst und du verstellst dich und dann kommen die, weil dann bist du ja zwischen diesen Welten unterwegs. Aber wenn du das so machst, wie du jetzt bist und die Leute sehen diese, und das sind wir wieder eigentlich am Anfang vom Podcast, bei dieser Customer Journey, die dann so durchgängig ist und die sagen, ey, der Tommy ist genauso wie in seinen Videos. Das ist ja, das finde ich so geil einfach so, ne? Das ist so einfach.
Das stimmt, das würde ich auch nicht, ich würde mich auch nicht verstellen wollen, ich könnte es auch gar nicht. Dazu, nee, das könnte ich gar nicht. Was mir manchmal ein Ding ist, ich habe Leute, für die ich verantwortlich bin, habe ich das Gefühl. Also wenn es nur um mich geht, dann ist es total easy. Aber ich habe im Zweifelsfall wirft es ein schlechtes Bild auf meine Firma. Ich habe Mitarbeiter, die sind auf Gehalt angewiesen und so weiter. Und da fängt bei mir das an, wenn ich wüsste, es geht nur um mich selber, easy. Deswegen das Turniertanz ist für mich total einfach, weil da der Einzige, der gewertet wird, bin ich. Da geht es quasi nur um mich und das ist easy. Aber in dem Moment, wo da quasi die noch hinten noch mit dranhängen, boah, da geht mir manchmal die
Düse. Aber das kann man super einfach drehen. Jetzt aktuell machst du keine Sichtbarkeit draußen, kein Instagram, kein Ding, weil du diese Angst hast. Die Angst kannst du komplett umdrehen. Du machst jetzt kein Instagram, du verpasst einen kompletten Touchpoint, den du zu 100% liefern kannst. Du kannst reden, du kannst vor die Kamera gehen, du arbeitest eh mit Leuten, kannst mir nicht erzählen, dass dir das schwerfällt, so ein Video zu machen. Das ist ungewohnt am Anfang, aber du machst es die ganze Zeit, sogar live. Das ist nochmal was anderes. Du hast live nicht die Möglichkeit, zweimal auf Record zu drücken. Da draußen, und das ist immer das, was ich nicht verstehe, wenn du heute anfängst mit TikTok zum Beispiel, weil das ist jedes Tanzthema voll auch, kriegst du für jedes Video 300 Views. Das ist so das Ding bei TikTok. Und erst wenn es ein bisschen mehr wird und du es besser machst, dann kriegst du mehr als 300 Views. Es sind 300 Leute Reichweite, die dir geschenkt wird. Und da würde die Verantwortung eher drehen. Jetzt machst du das nicht. Und damit geht ein riesengroßes Potenzial weg. Wenn du jetzt heute anfängst und sagst, ich mache jetzt jeden Tag zwei TikToks, weil das wäre das Medium, das man auch weiterverwerten kann, so wie es ich mache, TikTok, dann weiter posten auf Instagram, so rum funktioniert es, in die andere Richtung funktioniert selten. Dann habe ich jeden Tag locker eine Reichweite von 1000 Leuten, die das Ganze sehen. Und diese Reichweite spielt neue Leute rein, macht den Arbeitsplatz sicherer von meinen Mitarbeitern, baut ein breiteres Fundament auf, sorgt wieder für mehr Empfehlungen, sorgt dafür, dass die Leute mich, das ist vielleicht ein bisschen konträr, dann auch wieder erkennen draußen. Aber das ist schon was, und das verstehe ich aber, weil den Gedanken hatte ich schon auch, eher auf Zeit. Ich verbringe zu viel Zeit mit Content machen, was sollen meine Mitarbeiter sagen? Bis ich dann mal verstanden habe, ey, wir bauen da gerade einen Keller voll Gold, und das darf man halt immer nicht vergessen. Jedes Content-Piece, das du heute raushaust, das auf dich, auf deine Personenmarke, aber dann schlussendlich auf den Happycare Club einzahlt, festigt das Fundament und ist nicht mehr aus dem Internet wegzudenken. Und wenn du jetzt anfängst und machst, ich habe jetzt irgendwo um die 1400 Videos, die kann mir keiner mehr nehmen. Der heute anfängt, ist 1400 Videos hinter mir.
Ja.
Und glaubst du, kann man es ganz einfach drehen? Ich glaube, es gehört eher zur Verantwortung der Mitarbeiter, dass man alles nutzt, was in seiner Macht möglich ist. Und das ist auf jeden Fall Social. Und dann kommt es dann irgendwann wieder in meinen Bereich rein, wo man sagt, Marketing-Mix muss man sich eigentlich auch anschauen. Was kann ich davon leisten oder muss davon leisten, dass ich sicheren, da ist der Lautstärkeregler wieder für mein Unternehmen habe. Und das ist bei dir, das der einfachste Hebel ist, Content machen.
Über meine Personal Brand oder über den Happycare Club?
Völlig egal, aber Personal Brands funktionieren heute besser. Weil, also Happycare Club sehe ich, klar, das zeigt man mal was über die Kurse, da zeigt man mal die Partys und so weiter. Aber ich sehe schon, klar, der Tommy, oder vielleicht heißt der auch Tommy Happycare Club, weißt du, das ist ja immer so, ist ja völlig wurscht, wie man das dann nennt.
Ja.
Weil würde ich schon auch nochmal unterscheiden, das macht es oft auch einfacher, dass du sagst, ich habe jetzt den Happycare Club Account, den muss es meines Erachtens auch auf TikTok geben, TikTok, Instagram. Dann gibt's den Tommy Happycare Club. Das ist die Personenmarke, die vorne dran steht, die dem Happycare Club zuspielt. Und dann gibt's den Thomas Bachmann. Das ist der Turniertänzer, der Coach. So. Der vielleicht auch viel nischiger ist, weil was du den Leuten jetzt vorher erzählst, bevor du nach Japan oder Finnland fliegst, das interessiert den, der vielleicht irgendwann mal tanzen wird, der sagt, hau ab, check ich alles gar nicht, da geh ich gar nicht hin, check ich nie. Und wenn du das so drittelst, und das machen viele Leute nicht, das hatte ich auch mit Rainer Wolf in der Folge von Arktis.de. Der Rainer hat gesagt, ja, ich will unbedingt meinen Podcast vielleicht machen, aber ich weiß nicht wie und was, und dann mache ich ja da Film und hier Aktien. Und sage ich, Rainer, du musst es einfach trennen. Mach jetzt einfach einen Account bei YouTube, der heißt halt dann Wolf, das ist dann der Podcast, und mach das, und es hat ihm voll geholfen. Und oft denkt man so, wenn ich jetzt mehr Accounts mache, habe ich ja mehr Arbeit, aber löst oft diese Sperre auf, dass man quasi sagt, nee, dann kann ich es ja viel einfacher machen. Wer bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich der Thomas Bachmann, das habe ich auch private Accounts. Mittlerweile habe ich es vermischt. Aber der Hannes Zwetschke spricht ja nur für sich als Person erstmal. Und dann gibt es die Agentur, die macht anderen Content. So wird es aufteilen.
Nice.
Nächste Folge, Ende des Jahres. Wie viele Videos sind da online vom Tommy Happycare Club?
Willst du mir jetzt eine Challenge draus machen? Sowas funktioniert bei mir leider.
Was haben wir jetzt? 18. Juli. Naja, also realistisch, also Minimum braucht man seine 3 Posts pro Woche, dass es heute funktioniert. Wenn man richtig Pace drauf kriegen will, und ich glaube, dass das für dich sehr einfach wäre, weil die Leute wollen ja auch, ich meine, ich habe das Studio da unten, mach nichts aus dem Studio, alle wollen es aus dem Alltag sehen, und ich glaube, du hast so viel Location-Wechsel, du könntest aus dem Alltag sehr einfach das in deinen Workflow einbauen. Und ich glaube, wenn du sagst, ich mache jeden Tag ein Video, dann bist du bei 30 Videos die Woche. Das heißt, Jahresende hast du locker 100 Clips online. Und dann wirst du sehen, ich sage mal, die 100 ist so die magische Zahl, dann merkst du, da macht es mehr Bock, da hast du ein Setting, da passt das Licht, hast vielleicht einen coolen Handyhalter oder was weiß ich was. Und dann läuft es eh von allein, weil es dann läuft.
Und du würdest empfehlen über Tommy Happycare Club, nicht über, weil ich habe Thomas Bachmann, klar, für mein Tanzen, für mein Persönliches, und ich habe den Happycare Club. Du würdest empfehlen, quasi für
einen würden einen neuen Account machen?
Okay.
Tommy Happycare, ich würde es Tommy Happycare nennen. Klingt spannend. Und du lässt dir das offen, weil dieser Club ist ja der Club, das ist die Location für mich. Und wenn du irgendwann mal Mentoring machst, dann wäre das aber ja trotzdem sinnvoll, zum Beispiel sagen, Happycare Consulting, Happycare Mentoring, Happycare was weiß ich was. Und dann zahlt Tommy Happycare gleich wieder auf alles ein. Und den Namen kannst du ja wechseln mit die Unterhosen. Also ja. Die KI ist ja heute so gut, auch Captions und Untertitel, was weiß ich was. Die KI hört heute nach einer gewissen Zeit alles aus deinem Video raus. Und wenn du dann irgendwann das änderst, dann ist das wurscht. Aber so könnte man es halt gut aufteilen. Thomas Bachmann ist der totale Experte für diesen Tanz, sehr weit drin, für Tanzlehrer, für Ding. Tommy Happycare ist erstmal für deine Marken, spielt es zu. Und Happycare Club ist einfach der Ort, die Veranstaltungsstätte. 100 TikToks bis Jahresende. Da ist es. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ich sag danke.
Hat Spaß gemacht. Wir kontrollieren das. Ende des Jahres. Ich setze mir einen Terminkalender. Ich schalte dich an. Wir müssen eine neue Folge machen.
Okay.
Und dann schauen wir uns an, was passiert ist.
Ja, gerne. Machen wir.
Ist doch geil.
Geil.
Vielen Dank, das sieht aus.
Ja, ich sag danke.
Mach's gut.
Du auch.
Geil.